Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoszek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Jetzt sagt keiner was. Ein wunderschönen
guten Abend. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dead Air.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zur, wie viel Folge ist denn das?
27.
Folge vom Psychotalk, dem gepflegten freitagabendlichen dreistündigen Live-Chat dreier Psychologen, von denen einer der sehr geschätzte Sven Rutloff aus Düsseldorf ist. Guten Abend, Sven.
Schönen guten Abend. Mit im Bunde, wie immer, Sebastian Bartoszek, gleich von nebenan aus dem schönen Ruhrgebiet. Hallo Sebastian.
Wunderbar, guten Abend. Ich möchte ein Podcaster für alle Podcast-Hörer sein und nicht nur für diejenigen, die heute hier zuhören. Zum Beispiel der zugeschaltete Kollege aus dem Waschkau Tower in Hamburg, der hochgeschätzte Alexander Waschkau.
Ja, wunderschönen guten Abend und bei mir heute auch in dieser besonderen Sendung die First Lady des Podcastings.
Danke, danke. Man vergleicht mich immer mit Jackie Kennedy, genau.
Tja, Alexander, scheiße, ne?
Alexa ist bei uns heute zu Gast in dieser besonderen Sendung.
Guten Abend.
Und hallo, gucken wir mal, dass sich keiner hinterm Busch versteckt.
Ja.
War das jetzt auch wieder eine Metapher?
Ja.
Dass sich keiner hinter Busch
versteckt. Gesagt im Kontext mit Alexa.
Oh Gott, ja.
Sexistisches Schwein. Das ist.
Und der Chat fühlt sich auch. Hallo, lieber Chat da draußen. Schön, dass ihr euch den heutigen Abend mit uns um die Ohren hauen möchtet.
Da fragt einer direkt 10 im Down. Das ist nicht gut.
Hm? Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Hm. Könnte ich jetzt sagen.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Ja, immerhin First Lady Jackie Kennedy, nicht Melania Trump.
Ja, aber sie behauptet von sich, sie würde mit Jackie Kennedy verglichen.
Oh.
Ja, das glaube ich. Du bist richtig scheiße. Jackie Kennedy war das nicht. Oh, sie hat mit Jackie Kennedy verglichen.
Ja. Ja, es ist ja so.
Ich mache mir die Welt und so weiter.
Ist ja keine Muttersprachlerin, ne?
Ja. Wo kommt die weg? Ist das Kasachin?
Slowenien.
Slowenien. Was hast du? Oh, das passt übrigens. Ich trinke gerade einen slowenischen Wein.
Prost.
Prost.
Ich trinke einen irischen Whisky. Das passt zum Brexit.
Ja, ja, wir halten uns an die Schotten, gell?
Ist das ein schottischer Whisky, den wir hier trinken?
Ich vermute es.
Was ist es denn für eine?
Der aus dem Aldi, Rauchzart? Das ist nicht
das ist Racke Rauchzart. Das ist ein Craganmore. Ich gucke gerade, wo der
ist. Ja, der ist der schottisch, ja.
Ist es Scotch? Ja, dann trinkt
Single Malt,
12 Jahre alt, ja.
Ich habe Tullamore Dew, den ich hier mit Ginger Ale mische. Das darf man.
Tullamore Dew aus dem Supermarkt, ja, das ist doch auch schön.
Nee, aus dem Zollfreibereich in einer Plastikflasche. Ich habe einige Plastikflaschen aus dem Zollfreibereich.
Ja, das wird mal wieder eine ungewöhnliche Sendung, ne? Eigentlich hatten wir was ganz anderes geplant.
Ganz anders. Wir wollten heute eine sehr seriöse Sendung machen. Und das ging dann aus verschiedenen Gründen nicht.
Nee, wir waren alle irgendwie doch sehr oder sind sehr psychisch angegriffen und dachten, wir müssen mal reden.
Genau. Und insbesondere Sebastian ist eigentlich nach wie vor gar nicht sendefähig, muss man mal sagen.
Tatsächlich fühle ich mich so, das ist richtig.
Ja. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Thema Paranoia und
Verschwörungstheorien
werden wir nochmal ausführlich an anderer Stelle behandeln, wobei wir wahrscheinlich heute auch das Thema Verschwörungstheorien vielleicht
streifen.
Eine oder andere Stelle streifen werden. Das könnte durchaus passieren.
Ansonsten muss der russische Geheimdienst, wenn er zuhört, sich dann demnächst nochmal dazuschalten.
Ja.
Ja,
ich habe so einen Knacken auch schon
gesagt. Was, Tavajische, Rossi.
War das jetzt wirklich russisch?
Ja, ich begrüße unsere russischen Machthaber, Freunde, Zuhörer.
Our Alien Overlords.
Ja.
Ja, da könnte man jetzt übrigens sagen, wenn wir mit Melania Trump sind, lese ich gerade, dass sie auf ihrer Internetseite behauptet hat, das Studium in Fächern Design und Architektur abgeschlossen zu haben. aber scheinbar hat sie das im ersten Jahr schon abgebrochen. Ist ja auch interessant.
Mhm. Ja,
und jetzt das mal, muss nichts heißen.
Jetzt mal aber das ist ja, das
hat der, auch sind wir eigentlich mittendrin. Da sind wir eigentlich mittendrin ja. Am Kern dessen, was spannend werden wird am heutigen Abend in diesem so besonderen Psycho-Talk. Ich werde jetzt immer so diese Betonung einführen mit einem kurzen Nichtsagen, bevor ich dann den Satz abschließe.
Das ist ein wenig innervierend.
Großartig. Großartig.
Großartig. Ja, wir haben natürlich, wie wahrscheinlich viele andere auch, die Wahl in den Vereinigten Staaten verfolgt.
Ach was, da war es, Entschuldigung. Ah, ja. Noch halte ich mich zurück.
Das war jetzt die chinesische Reaktion, ja.
Und jetzt ist es einfach so, dass irgendwie könnte man jetzt mal behaupten, Emotionen in der Welt unterwegs sind nach dieser Wahl in den Vereinigten Staaten und die Emotionen sehr, sehr unterschiedlich natürlich sind und ich weiß gar nicht, wie sind wir dazu gekommen, das umzuschieben? Also irgendwie waren wir alle irgendwie so der Ansicht, eine normale Sendung macht gar nicht wirklich Sinn. Und dann war die Idee aber dann doch, das war ja, da war ich auch jemand, der gesagt hat, nee, lass uns einfach mal so reden. Und vielleicht sogar so ein bisschen Selbsttherapie, so haben wir es, oder Selbstgespräche oder wie auch immer haben wir es genannt. Eigentlich ist es ja auch Quatsch, also Therapien nach dem Wahlergebnis ist ja auch Blödsinn, aber einfach dieses Thema mal aufgreifen und ein bisschen Thema erarbeiten.
Aber der Anknüpfungspunkt, finde ich, ist dafür ein Psychotalk, weil es schon im Vorfeld zu lesen war, dass die Therapeuten in den USA im Umfeld der Wahl und im Vorfeld der Wahl ein vermehrtes Aufkommen von Zukunftsängsten und von sozusagen wahlbezogenen Ängsten in der Bevölkerung festgestellt haben. Also insofern, das war eigentlich ein Ereignis, was schon von vornherein traumatisch war, schon den ganzen Wahlkampf über. Insofern.
Da würde mich natürlich jetzt interessieren, welche Bevölkerungsgruppen da jetzt irgendwie vermehrt schon im Wahlkampf sozusagen ihre Bedürfnisse angemeldet haben.
Leisten konnten.
Ja, eben genau. Das ist nämlich auch mein Gedanke.
Die er angegangen hat, ne?
Ja, genau.
Das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube nicht, dass der einfache Mexikaner, dass der zum Psychotherapeuten gegangen ist und gesagt hat, ich habe übrigens jetzt auch Zukunftsangst für den Fall, dass jetzt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird
natürlich
die Oberschicht gewesen sein.
Mittelschicht aufwärts, also mit Sicherheit auch an der Stelle, weil ich glaube mal, meine Vermutung wäre, die echten Großteil der Trump-Anhänger, ich meine, die haben Trump gewählt, wahrscheinlich schon aus Zukunftsängsten heraus, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, ähnlich wie das jetzt eigentlich ja erst so richtig nach Brexit der Fall war, dass plötzlich auch große Teile der britischen Bevölkerung natürlich dann mal so echte Angst bekommen haben, in der Mittelschicht gesagt haben, was passiert hier jetzt eigentlich? Also ich glaube, diejenigen, die durch die Trump-Kampagne, also wie Sebastian gerade sagt, ich meine die Mexikaner, einige Minderheiten in den USA, die schon immer von Rechten angegangen worden sind, jetzt natürlich nochmal deutlich massiver im Rahmen des Wahlkampfs. Ich glaube, das war jetzt vielleicht neues Ausmaß, aber nichts wirklich Neues. Aber dass dann die Mittelschicht gesehen hat, oh, es könnte ja tatsächlich passieren, dass Trump unser Präsident wird. Und wenn der das alles so umsetzt, was er da irgendwie so vorschlägt, dann sieht das aber ganz anders aus, wie wir uns das vorstellen.
Gibt es Zahlen? Habt ihr Zahlen gesehen zum Wahlverhalten der mexikanischen Einwanderer? Ich habe keine gesehen.
Nee. Ich habe die Prozentzahlen jetzt nicht im Kopf, aber ein Teil auch der mexikanischen Bevölkerung hat durchaus Trump gewählt.
Da bin ich mir sicher, dass das
ja,
also meiner Meinung nach.
Der war auch nicht so gering, glaube ich, aber die Zahlen.
Also ich habe Verwandtschaft in Kanada, in Franco-Kanada. Ich würde das nicht weiter vertiefen und da hatte ich irgendwie heute nochmal so ein nettes Chatgespräch. Und das ist jemand, der sich mit Geopolitik beschäftigt, so vom Studienseite und von Hause aus her. Und das fand ich relativ interessant, dass da die Aussage war eines Kanadiers, auch weißt du, so schlecht ist das gar nicht mit Trump. Also Clinton wäre die eindeutige Kriegstreiberin gewesen. Also entweder ist es dann die Propaganda oder wie auch immer. Sodass also jetzt sozusagen seine Aussage war, Kanada lebt eigentlich gerade relativ entspannt mit der Wahl Donald Trumps und jetzt soll er mal machen. Fand ich interessant, einfach so als Aussage. Also zeigt ganz offensichtlich, dass genau so, wie es ja beim Wahlergebnis jetzt am Ende war, dass zumindest diejenigen, die gewählt haben, dass das wirklich so eine nahezu 50-50 Angelegenheit
Wobei die neuesten Zahlen, glaube ich, Hillary beim Popular Vote über 60 Millionen sehen und Trump ist, glaube ich, immer noch bei 58 oder so.
Über 2 Millionen auf die Masse.
Naja, nun.
Ja, aber ja.
Bei einer Wahlbeteiligung von, ich weiß nicht, was, 46% oder so?
Ich habe mal gerade geguckt hier, stimmt man
ja, aber stopp mal ganz kurz, da muss ich schon reingrätschen, weil das habe ich beim Ralf, der auch im Chat ist, gelesen, nach dem Motto, die Mehrheit der Amerikaner, dass diese, die Aussage, die dahinter steht, die Mehrheit der Amerikaner hat nicht Trump gewählt, die grundlegende Idee dahinter ist schon falsch. Also, es ist doch klar, wenn ich in einem Nicht-Swing-State lebe, in dem viele Menschen sind und in denen sicher ist, dass die Republikaner gewählt werden, dann werden überproportional Trump-Wähler zu Hause bleiben.
Ja, aber sagen wir so, wenn man danach geht, hat fast die Mehrheit gar nicht gewählt. Das alte Thema.
Ja.
Nee, für mich ist das überhaupt kein, also das finde ich ganz spannend, weil ja, das sind alles so Erklärungsversuche.
Ja, aber du kannst genauso gut sagen, die Medien haben vorher alle unisono berichtet, dass Hillarys Chancen ungleich größer sind als die von Trump. Da kannst du genauso gut sagen, dann haben die potenziellen Hillary-Wähler gesagt, irgendwie, okay, dann ist es eh durch, dann brauchen wir irgendwie sie nicht zu wählen, können eventuell den Drittkandidaten irgendwie wählen oder wir bleiben zu Hause.
Ja, nicht nur das, das war also einer, höchstwahrscheinlich einer genau von den zwei Faktoren, weil an dieser Stelle auch wieder die Vorhersagen komplett daneben lagen. Das eine war tatsächlich, dass bei den Stichproben ganz einfach viele Trump-Anhänger nicht die Wahrheit gesagt haben. Ja. Genau das Gleiche, was auch schon irgendwie im Zusammenhang mit dem Brexit passiert ist und was man sozial erwünschtes Verhalten, ich meine, das kennen wir auch irgendwie aus dem Grundstudium. Das ist auch, steckt natürlich auch bei jeder Befragung irgendwie ein Stück weit mit drin, aber anscheinend ist das hier irgendwie in einem Ausmaß auch vertreten gewesen, dass eben auch diese Zahlen so komplett durcheinander gebracht hat. Der zweite Punkt war genau der gesagt wurde, was Alexa meinte, es wurde so in den letzten Wochen dermaßen immer darauf rumgeritten, dass Hillary ja deutlich vorne liegt, dass eben gerade viele der demokratischen Wähler, die mit Hillary Clinton nicht einverstanden sind, gesagt haben, ja gut, dann muss ich der, ne, dann irgendwie persönlich, dann muss ich der ja nicht auch noch irgendwie in Steigbügel helfen, weil das schafft die schon von alleine, dann gehe ich halt gar nicht zur Wahl, weil eigentlich würde ich demokratisch wählen, aber nicht Clinton, aber na gut, aber dann ist es zumindest nicht auf meinem Gewissen so ungefähr, wenn sie dann halt gewählt wird.
Ich habe übrigens mal gerade hier, das ist aus der Zeit, ein Artikel, der jetzt heute online erschienen ist, die Stimmanteile nach Geschlecht und Ethnie. Da ist die Quelle CNN Exit Polls und es haben nach diesen Zahlen 5% der Hispanic Males überhaupt gewählt. Also der Anteil beträgt 5% und davon haben immerhin dann 33% Donald Trump gewählt. Bei den Hispanic-Frauen war der Wahlanteil 6% und davon haben immerhin noch 26% Donald Trump gewählt. Den kleinsten Stimmenanteil hat Donald Trump in der Tat bei den schwarzen Frauen bekommen, die ihn nur mit 4% gewählt haben. Auch ganz interessant.
Wenn die Exit-Polls stimmen.
Wenn die Exit-Polls stimmen, völlig klar, aber irgendeinen Anhaltspunkt muss man natürlich haben.
Ein Problem gibt es auch noch, dass auch in vielen wichtigen Swing-States, gerade zum Beispiel in Florida, ich glaube 30% oder 40% der Schwarzen überhaupt nicht zur Wahl zugelassen waren, aufgrund zum Beispiel von Konflikten mit dem Gesetz, weil du dann nämlich nicht wählen darfst, wenn irgendwas in deinem Criminal Record irgendwie nicht stimmt. Das kann sicherlich auch noch eine Auswirkung gehabt haben auf den Wahlausgang.
Und ganz klar, also es war, weil das Thema jetzt auch gerade im Chat wieder hochkommt, also natürlich, man kann jetzt irgendwie auch das Wahlsystem der Vereinigten Staaten diskutieren, wenn man will, aber gut, Fakt ist, nach dem gültigen Wahlsystem der Vereinigten Staaten hat Donald Trump gewonnen, ja, egal ob Hillary Clinton jetzt irgendwie absolut mehr Stimmen übers ganze Land bekommen hat oder nicht, oder auch egal, der Vorsprung ist da wurscht, ich meine, die gleiche Diskussion hatten wir ansatzweise schon damals bei Gore Bush, ja, also so ist nun mal so, ist genau das gleiche Thema, sind wir auch wieder, mir persönlich liegt der Vergleich auch eben nahe beim Thema Brexit teilweise, da war es nun zwar auch eine entsprechend repräsentative Wahl, aber dass jetzt im Nachgang zu dem Wahlergebnis entsprechende Demonstrationen stattfinden, das kann ich emotional nachvollziehen, weil es eben viele gibt, die mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, aber sorry, so funktioniert nun mal eure Demokratie, so wie das Wahlsystem entsprechend definiert ist.
Ja. Ich sehe gerade im Chat, sorry, klingt gerade, als wären fast alle schwarzen Afroamerikaner da kriminell oder im Polizeikonflikt. Die Wahrheit ist schlicht, dass die Schwarzen, die Afroamerikaner, innerhalb ihrer Subgruppe straffälliger werden als die Nicht-Afroamerikaner. Und ich habe keine Lust, also wenn ich heute Abend auf eine Sache keinen Bock habe, dann ist es auf Political Correctness, um Fakten zu schönen. So, das ist für mich übrigens auch einer der klaren Gründe, warum wir, Trump ist für mich ein Symptom eines weltweiten Problems. Mhm. Und dieses weltweite Problem bedeutet unter anderem auch, dass dieses Problem liegt unter anderem darin begründet, dass gerade in der politisch Mitte bis Linken gewisse Diskurse nicht mehr stattfinden, weil man sich an Begrifflichkeiten aufgeilt, die dem einfachen Wähler völlig am Arsch vorbeigehen. So, das haben wir gemerkt. Es geht nicht darum, wenn wir eins gelernt haben aus der Trump-Wahl, es geht nicht darum, ob wir genderneutrale Toiletten haben. Es geht nicht darum, ob wir schwul als Schimpfwort benutzen. Es geht darum, ob ich Menschen dafür begeistern kann, für mich zu wählen und nicht, ob ich andauernd sage, der andere ist aber ein Rassist. Und das kann uns gefallen oder auch nicht gefallen. Es ist Fakt.
Sagen wir mal so, es ist ein Faktor, der in diesem ganzen Geschehen, was ja nicht erst irgendwie Mittwochmorgen begonnen hat, sondern was du seit im Prinzip seit 2001, wenn du so willst, beobachten kannst, eine Rolle spielt. Also ich kann das nachvollziehen. Ich sehe das zum Teil auch so wie du. Aber wir dürfen jetzt nicht in Gefahr geraten, uns da unseren Lieblingsschuldigen herauszusuchen und auf dem herumzureiten und andere Faktoren, die da eine Rolle spielen, zu verkennen. Weil es stimmt, 58 Millionen Trump-Wähler. Wir haben hier in Deutschland die AfD. Europa sieht teilweise echt finster aus. Und das mag daran liegen, dass das eine wütende Gegenreaktion auf Political Correctness ist. Das ist aber nicht der einzige Faktor. Der andere Faktor ist, dass du einfach auch in weiten Teilen Europas und der USA einen stark ausgeprägten Rassismus zum Beispiel hast und einen stark ausgeprägten Sexismus hast. Und auch das ist einfach eine Tatsache, der man sich in dem Zusammenhang stellen muss.
Das Spannende, ich argumentiere genau entgegengesetzt. Die spannende Frage an der Stelle ist ja folgendes. Ich frage dich jetzt direkt, Alexa, hast du das Gefühl, dass im Vergleich zu den 50er, 60er, 70er Jahren der Rassismus abgenommen oder zugenommen hat?
Er hat gefühlt in der Gesellschaft einen anderen Status, in dem er im Verborgeneren abläuft. Während er quasi einen gesellschaftlichen Konsens hatte in den 50er, 60er Jahren, weil das einfach ein anderes Gesellschaftsbild war, haben wir jetzt eine Entwicklung, die sozusagen diese ganzen Faktoren in den Untergrund getrieben hat. Die finden nach wie vor statt, die finden aber auf andere Art und Weise statt. Das wird dir jeder bestätigen, jedes Mädel, was in den USA irgendwie das College besucht, dass sie da kaum über den Campus gehen kann, ohne irgendwie ein Problem zu kriegen. Und ich, Sebastian, ich war wirklich lange Zeit exakt deiner Meinung. Ich habe echt ein Problem gehabt mit dieser ganzen Political Correctness Blase, mit der ganzen Sprache, die dahinter steht, habe ich teilweise heute noch ein Problem, weil ich finde, du stehst dir dadurch auch selber im Wege, teilweise. Aber dass dahinter ein ganz, ganz zentrales Problem steckt und dass die Vergewaltigungsrate an den amerikanischen Universitäten am College eklatant hoch ist, das steht auf einem anderen Blatt. Also das ist immer noch da, genauso wie hier in Deutschland der Rassismus nie weg war, im Sinne von, er ist wieder da, er war wirklich nie weg.
Aber das heißt, was du ja gerade sagst, ist ja ein Widerspruch in sich. Du sagst zum einen, es ist in den Untergrund gegangen, weil sich der gesamtgesellschaftliche Konsens verändert hat. Wenn sich der gesamtgesellschaftliche Konsens verändert hat, haben sich auch die absoluten Zahlen des Ganzen in der Mehrheit verändert. So, das heißt, was du vielleicht beschreiben kannst mit deiner Aussage, ist eine Radikalisierung und eine Extremisierung einer Minderheit. Aber generell hat das Ausmaß in der Gesellschaft als Gesamtes abgenommen.
Das weiß ich nicht. Das Problem ist, dass ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen kann, aber ich weiß, dass gerade diese diese Rape-Cases in den USA an den Colleges wirklich ein Problem sind. Und auch die Tatsache, dass da eine hohe Dunkelziffer existiert und viele Frauen aus wirklich naheliegenden Gründen, weil sie die ganze Strafverfolgung nicht durchstehen würden, auch nicht darüber berichten. Und weil es keinen Sinn hat. Also wir hatten ja vor einiger Zeit, mir fällt der Name nicht ein, von diesem Schwimmer, den Fall, dass da jemand, der eine Frau, ein Mädchen vergewaltigt oder zumindest schwer sexuell missbraucht, hinterher kaum aufgrund seiner Stellung in der Gesellschaft Konsequenzen fürchten muss. Im Gegenteil, der Vater sagt noch irgendwie, ja, und mein Junge, dem ist jetzt die Karriere versaut, das ist doch eigentlich schon Strafe genug. Das kann nicht sein. Und jemand wie Trump befördert natürlich solche Dinge eklatant.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich sage nicht, dass es dieses Problem nicht gibt. Und ich sage auch nicht, dass diese Aussagen des Schwimmervaters skandalös und völlig daneben waren. Nur, es sind nicht die Themen, augenscheinlich, die Mehrheit der Menschen dazu bringen, sich für oder gegen einen Kandidaten zu entscheiden.
Das stimmt.
Und
das nimmt
man immer noch nicht zur Kenntnis, finde ich.
Sebastian, ich gehe da an vielen Stellen aber auch mit dir konform, weil ich glaube, was wir beobachtet haben, wenn wir von den 50er, 60er Jahren nochmal ausgehen, gehen wir mal weg von der Mann-Frau-Geschichte, dem Thema Sexismus. Das ist also ein Ding, aber gehen wir mal nochmal auf Fremdenfeindlichkeit und wenn wir es sozialpsychologisch sehen, so die Abgrenzung dem Fremden gegenüber. Da hat es lange Zeit Bestrebungen gegeben, das ist natürlich, dass man weltoffen war in Deutschland. Dann hatten wir auch, wenn wir uns die WM nochmal angucken, was waren wir alle fröhlich, die Welt zu Gast bei Freunden und alle fanden das ganz prima. Und das, was jetzt zutage tritt, ist offensichtlich oder für mich ein Indiz dafür, dass es so eine Art gesellschaftliches Ressentiment gab, bestimmte Ansichten, die man eigentlich in sich trägt, nicht zu äußern, weil das eher gesellschaftlich geächtet ist. Also zum Beispiel über Sprachregelungen und was es so alles gibt. Und da hat man also geglaubt, wenn man jetzt den Mohrenkopf nicht mehr Mohrenkopf oder Negerkuss nennt, sondern Schaumkuss, dann kriegt man den Rassismus aus der Welt und alles wird gut. Das hat man geglaubt und scheinbar hat das auch funktioniert. Und jetzt gerade erleben wir was? Wir erleben, dass das komplett kippt und je mehr Populisten wir haben, die plötzlich Ressentiments wieder zitieren und nach vorne kehren und damit auch von der Kamera stehen und in der Öffentlichkeit bekommen. Und für mich so einer der ausschlaggebendsten Sätze der letzten Jahre ist die eben genau diese Parole, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, mit der plötzlich all das, was ich eigentlich in mir kehre, da merke ich, nee, ich bin gar nicht alleine, ich darf jetzt Ausländer doof finden und Frauen mit Kopftüchern sind total scheiße, weil die machen mir meinen Weihnachtsbaum kaputt und jetzt sage ich das auch, weil andere sagen das auch. Und dann sieht man, und das ist so ein bisschen das, was du versucht hast, das unterstelle ich dir jetzt mal gerade zu sagen, dass man merkt, ein Diskurs über, wie kann ich darüber, dass ich mich korrekt ausdrücke, die Gesellschaft verändern, genau jetzt gerade nicht mehr hilfreich ist.
Ich gehe noch weiter. Ich sage, dieser Diskurs...
Du widersprichst mir zumindest nicht. Das ist ja schon mal gut.
Nein, also das ist ja trivial.
Ich auch nicht, stell dir vor.
So, das sind ja banale Fakten. Das Problem ist, dass es darum nicht geht. Es geht nicht darum. Es geht darum, worüber Menschen erreichbar sind. Und das, was man glaubte, worüber zu diskutieren ist. Und dieser Gap wurde immer, oder diese Gap wurde immer größer.
Also mir sind aus dem Wahlkampf von Trump, was jetzt seine Anhänger geht, einige Dinge besonders im Gedächtnis geblieben. Das war einmal, nach dieser ganzen Grab her by the Pussy-Geschichte haben sie eine Wählerin von Trump interviewt und gefragt, was sagt sie denn dazu? Und dann sagt sie, ja, wieso ist doch nicht schlimm? Er hat ja nicht mich persönlich beleidigt. Das war Punkt 1. dann,
das stimmt. Und ganz kurz, und das stimmt.
Das stimmt, aber das zeigt auch wirklich, dass da ein gewisser Egoismus einer mangelnden Empathie gegenübersteht. Aber das mag dahingestellt
sein. Oder eine Differenzierfähigkeit, die wir den Menschen absprechen. Nee, ich meine das jetzt mal völlig ernst. Das Ding ist doch Folgendes. Wir erzählen Leuten seit Jahren in Empörungsdiskursen, was alles gar nicht geht, weil unterm Strich würde es sie betreffen und gesamtgesellschaftlich und so weiter. Ja. Die entscheidende Erfahrung, die aber Menschen wie diese Trump-Wählerin machen, ist, dass sie ganz andere Sachen betreffen und dass über diese Sachen keiner reden will.
Ja, aber das macht es ja nicht besser. Also, ne, du hast ja trotzdem ein Problem, das du ansprechen musst. Also das rechtfertigt Warum? Ja nicht im Prinzip, dass wir jetzt zukünftig irgendwie einen Herrn im Weißen Haus sitzen haben, der es völlig okay findet, irgendwie Frauen unsittlich zu berühren, auch wenn sie damit nicht einverstanden sind.
Das ist ja eine spannende psychologische Frage, die dahinter steht. Die entscheidende Frage ist nämlich die, was von den privaten Einstellungen und Haltungen eines Menschen ist so maßgeblich, als dass wir ihm dadurch absprechen würden, Verantwortung für die Allgemeinheit zu übernehmen.
Bei Hillary war das ganz, ganz böse. Hillary hat es mal gewagt zu sagen, sie hätte eine private und eine politische Persona, und das hat ihr unter anderem das Genick gebrochen.
Naja, die Frage ist, bei wem? Also wenn ich sehe, wir haben Clinton damals verziehen, und ich gehöre dazu, und ich sehe das auch nach wie vor so, dass der sich hat einblasen lassen in einer Affäre von seiner Praktikantin, die in einem Dienst- und Schutzverhältnis ihm gegenüberstand, war für mich so ein Ding, ja, war halt so. Ist seine Privatsache. Ich habe nie das Impeachment-Verfahren der Republikaner damals inhaltlich nachvollziehen können, weil das getrennte Bereiche sind. Und diese Differenzierung, von Walter Scheel ist bekannt, dass er seiner Frau, wer weiß wie oft, fremdgegangen ist und das gesamte politische Bonn darüber geschwiegen hat. Warum? Weil man wusste, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, aber putzigerweise reden wir da jetzt über Trump, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Swamp zu drainen und das, die ganze Korruption zu bekämpfen. Ich kenne kaum einen korrupteren Menschen als Donald Trump. Und das sowohl wirtschaftlich als auch moralisch, privat wie geschäftlich, ist es vollkommen wurscht, wie du es auch drehst und wendest. Und wenn so jemand dann sagt, ach, das war nur Locker-Room-Talk, das müsst ihr nicht so ernst nehmen, dann halte ich das für höchst problematisch.
Ja, warum seine Wähler nicht? Und das ist die Mehrheit der Menschen.
Genau, und das ist vielleicht der Punkt. Die andere Begebenheit war bei einer Rallye von ihm, wo er auf der Bühne stand und sagte, irgendwie, es gibt Leute über mich, die sagen, ich sei not a nice person, und dann kommt ein Gekreische aus dem Publikum, eine Stimme, die sagt, we don't need nice. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem. Ja. Ist nämlich genau das, und da muss ich dir wirklich recht geben, was du sagst, das ist genau diese Geschichte, wir haben die Schnauze voll von political correctness und von irgendwelchen Leuten, die irgendwie den Konsens suchen, wir wollen irgendwie jemanden, der auf Teufel komm raus uns irgendwie da aus der Scheiße holt. Die Frage ist nur, muss man das gut finden? Muss man das respektieren oder hat man das Recht, das Scheiße zu finden und dagegen anzugehen?
Man kann das Scheiße finden, das finde ich ja auch. Ich habe viel gegen Trump geschrieben, getwittert, gemacht, getan. Der Punkt ist, es ändert nichts.
Nö. Nee, das ist sowieso, glaube ich, auch eine Sache. Und das ist eine Sache, die mich auch im Vorfeld der Wahl und dann auch nach der Wahl, das ist auch so ein Aspekt, der mich unfassbar nervt, ist, und da sind wir wieder bei so einem abgehobenen Diskurs, im Vorfeld stellt sich die deutsche Twitteria auf, um in den Kampf gegen Donald Trump zu treten und der Welt zu zeigen, dass Donald Trump ein Arschloch ist, und da wird geteilt, geshared und wie auch immer und geliked. Und mit dem guten Gefühl, auch das Thema hatten wir schon mal, da eine gewisse Wirksamkeit auch mit zu erzeugen, die ja de facto nicht vorhanden ist. Aber das ist das eine. Das ist ja, hat auch was damit zu tun, irgendwie sich selber Luft zu machen vielleicht und seinem ja, eigenen Unfrieden Luft zu machen. Aber was mich jetzt auch unfassbar annervt, was ich schon nicht mehr lesen kann, ist, dass es im Prinzip kein Medium mehr gibt, das jetzt sagt, oh, jetzt müssen wir aber mal analysieren und erklären, warum konnte Donald Trump Präsident werden? Warum konnte der Präsident werden? Weil er gewählt worden ist. Punkt. Also er hat die, ich will jetzt nicht sagen Mehrheit, weil sonst wird es gleich wieder kritisiert, die Mehrheit der Wahlmänner in den Vereinigten Staaten im amerikanischen Wahlsystem dazu gekriegt, ihn zu wählen. Und damit ist er Präsident. Das heißt, die Analyse ist nicht, was hat Donald Trump gemacht, sondern die Analyse muss ja sein, warum ist jetzt eine Zeit, und das ist ja bei uns nicht viel anders, in der populistische Politiker so viele Wählerstimmen auf sich vereinen können, dass sie in Regierungsverantwortung hineinkommen? Das ist ja eigentlich die Kernfrage. Also hat nicht, wie war die Medienstrategie, wie war die Öffentlichkeitsarbeit, sondern die Frage ist, was bewegt das Volk? So jemanden, von dem wir als gebildete weiße, wohlhabende Menschen sagen, also von dem möchte ich mich nicht regieren lassen.
Das stimmt, ja, aber ich, zum Beispiel dieser Twitter-Kampf, ich habe da mitgemacht, fröhlich oder auch meistens nicht so fröhlich, aus dem gleichen Grund, warum ich Huxilla mache, weil ich einfach meine Klappe nicht halten kann und möchte und weil ich einfach meine Überzeugung nach außen vertreten will. Ob ich das nun über Twitter mache oder im Gespräch, im Persönlichen, das ist mir wurscht in dem Fall.
Liest ja kein Ami.
Nein, aber ich habe zumindest, naja, obwohl, ich habe ein paar amerikanische Follower.
Ja, gut, aber.
So einige.
Ja, ne? Aber. Aber wir sind
im Zweifelsfall sowieso Echo Chamber, weil ich glaube, wir wissen, welche amerikanischen und englischen, ausländischen Freunde wir auf und Follower wir auf Twitter und Facebook haben und die.
Ja.
Also, ja.
Aber wir sind dir ins Wort gefallen, Sven. Du wolltest. Du hubst an, was zu sagen.
Ja, teils, teils. Also ich finde diese Nachanalyse finde ich jetzt nicht verkehrt. Also zumindest, wenn sie in die richtige Richtung geht. Also ich habe es mir leider nicht zu Ende angeguckt. Ich müsste nochmal nachgucken auf Twitter, wer uns das in den letzten Tagen empfohlen hatte, nachdem wir angekündigt haben, dass die Sendung hier in eine etwas andere Richtung gehen wird. Ach genau, Marc Pentermann, genau, hatte gesagt, würde unsere Einschätzung zu einem Vortrag interessieren und hatte verlinkt auf einen Vortrag von einer Veranstaltung vom Deutschlandfunk aus dem Oktober noch, wo Elisabeth Wehling einen Vortrag gehalten hat. Die ist Linguistin, also oder am Department of Linguistics in Berkeley, ist Deutsch, und die hat da nämlich gesprochen zu Politik, Stimmen und Emotionen, Beobachtung aus dem US-Präsidentschaftswahlkampf. Das habe ich mir bis jetzt so ungefähr zu zwei Dritteln angehört. Und ein wesentlicher Punkt, den sie macht, ist, also gerade im Vergleich dann zwischen, was macht Trump, was macht Clinton, wo sie sagte, Trump hat ein Narrativ. Also wie er das präsentiert hat, ja, das mag für uns alles simplistisch und populistisch erscheinen, aber er hat ein Narrativ. Clinton hat immer nur faktisch argumentiert, aber das nicht irgendwie jetzt nennenswert in größere Zusammenhänge gesetzt, die jetzt irgendwie auch einem
Brexit auch. Mhm.
Genau, Brexit, genau das Gleiche, die irgendwie einem größeren Teil der Wähler auch irgendwie eingängig sind. Der Kontext fehlt, und das ist auch genau der Punkt, den sie halt aus psychologischer Sicht macht, wo du sagst, ja, jemandem nur Fakten zu geben, ohne ihm sozusagen den Rahmen drumherum zu geben, da merkt er sich die Fakten nicht, mit sämtlichen anderen psychologischen Effekten, die wir da drumherum kennen, ja, Trump, so simplistisch wie das war, hat seine Narrative gehabt, die angekommen sind, die hängen geblieben sind bei den Wählern, ob sie uns nun gefallen oder nicht. Ja, die mit Sicherheit auch auf einer emotionalen Ebene zu vielen Teilen dann eben genau an dem rühren, was wir gerade erwähnt haben, dass du natürlich, ich sag mal, ich will das jetzt nicht, das wird ja immer leicht falsch verstanden, dass man sagt, ich rechtfertige das jetzt dadurch, aber eine psychologische Basis von Rassismus, Sexismus ist nun mal einfach, sorry, in jedem angelegt, ja, ist da mehr oder weniger ausgeprägt und dann eben auch wieder durch Erziehung beeinflusst etc. und eben dann eben auch durch die sozialen Normen, die wir erwähnt haben, so, aber klar hat er auch sehr stark mit diesen Grundemotionen dann eben auch gespielt und mit diesen Grundmustern gespielt, aber zumindest hatte er in vielen Bereichen einfach ein Narrativ, eine Story, in die er das halt irgendwie einbetten konnte und die irgendwie bei seinen Wählern dann eben auch hängen geblieben ist. Und nicht nur bei seinen Wählern, sondern im Grunde auch letztendlich bei den demokratischen Wählern zum Teil. Und das hat ja Clinton halt nicht geschafft. So, und auch wenn das eine Vorausbetrachtung war, weil das war ja eine Analyse, die sie gemacht hat, noch während des Wahlkampfes. Sie sagt auch selber, so weit bin ich noch gekommen in dem Vortrag, dass sie natürlich auch glaubt und hofft, dass Trump irgendwie nicht gewinnen wird. Ja, Pech gehabt. Eigentlich nach ihrer Analyse hätte sie eigentlich erkennen müssen, dass das eigentlich eine sehr mächtige Kraft ist, die da irgendwie am Werke ist. Die eben jetzt sagt, ja, wenn man sich eben gegen diesen Vormarsch von Populismus eben wehren will, wie muss man das denn im Grunde angehen? Das ist für mich der interessante Punkt.
Und ich sag dir, aus meiner Sicht, und die meisten ahnen es schon, die Bild-Blog-Schreiber und Leser, das sind die Leute, die uns gesamtgesellschaftlich, indem sie Diskurse an sich gerissen haben, mit dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Das Verbot der Emotionalisierung von Fakten, wenn du sauber sein willst, das ist das, was Hillary, was in Deutschland den großen Parteien, also nicht der AfD, sage ich jetzt mal, in Polen der demokratischen Plattform, in Großbritannien den Brexit-Gegnern das Genick gebrochen hat. Wir haben mittlerweile Angst, weil wir glauben, dass es unsauber ist, wenn wir emotionalisieren wollen. Weil das alles ja irgendwie nicht ganz so sauber ist und die Bild, die haben immer so große Schlagzeilen und so. Und das bewegt dann die Menschen auf der Gefühlsebene, aber wir wollen doch alles mit dem Kopf machen. Ja, könnt ihr machen, ihr 5%.
Ja gut, aber ich glaube wieder, die Frage ist ja das Extreme. Also ich stimme dir insofern zu, als dass man eben Emotionalisierung an der Stelle nicht verwendet. Also ja, Fakten emotionalisieren, aber nicht Emotionen um der Emotionen willen. Und ich glaube, dann kann was draus werden.
Mal ganz kurz, du tust so, als müsste das ein Widerspruch sein. Das habe ich nie verstanden. Warum? Ich kann emotionalisieren um der Emotionen willen, aufbauend auf Fakten.
Ja, aufbauend auf Fakten. Das ist genau mein Punkt.
Aber trotzdem kann ich es um der Emotionen willen machen.
Ja, ja, natürlich. Nein, also ich meine jetzt nicht Emotionalisierung nur für Emotionen ohne Fakten.
Okay. Gut, da weißt du, bin ich bei dir.
Ne? Ja. So. Ja, genau. Wollte ja nur nochmal, genau, klar kriegen an der Stelle.
Da können wir auch nochmal psychologisch natürlich nochmal einen Schlenker machen. Niemand ist in der Lage, eine rein rationale Entscheidung zu treffen. Da gibt es ja auch zahlloseste Studien in dem Bereich, in dem immer wieder durchkommt, dass die Emotionen immer der Bauch immer die Ratio des Kopfes mit beeinflusst. Und insofern ist ein Narrativ, ja, immer hier große Worte zu benutzen, das an die Emotionen dran geht von Wählern, also jetzt als Politiker, sage ich mal, einfach viel geschickter, als rein auf der Faktenbasis zu argumentieren.
Also ich stimme euch da definitiv zu und ich habe irgendwann mal im Zuge des Brexit, ich glaube, das war kurz vor der Abstimmung, selber irgendwie getwittert, ist zu doof, dass die Remain-Seite es nicht schafft, die Fakten in Emotionen zu verpacken. Ist ganz sicherlich ein wichtiger Schlüsselpunkt, aber es liegt auch, da sind wir uns hoffentlich einig, eine gewisse Gefahr darin. Ich bin der Meinung, dass man das stärker tun sollte, aber es liegt trotzdem eine gewisse Gefahr darin, weil man muss sich auch mal angucken, wie diese ganzen Populisten und Bauernfänger vorgehen, wenn sie an die Emotionen appellieren. Sie appellieren nämlich an zwei ganz bestimmte Emotionen. Das sind nämlich zunächst erstmal Angst und Aggression. Und Angst und Aggression, in dem Augenblick, wo irgendjemand in der Gesellschaft etwas hat, was er eventuell verlieren könnte, hat er auch Angst, das zu verlieren. Und wenn dann jemand daherkommt, dir kann alles noch so wunderschön sein drumherum und dir einredet, du seist in einer Situation, wo du alles, was du noch hast, verlieren könntest und dann sagt der und der ist schuld und das müssen wir ändern, dann ist die Gefahr groß, dass dir derjenige, den du da ansprichst, auf den Leim geht.
Also ich finde, der Kern von Trumps emotionaler Botschaft ist Hoffnung.
Ja, nachdem er die quasi zerschmettert hat. Also er hat quasi warum das bestehende Weltbild zerschmettert und dann seins quasi in der Hoffnung
irgendwie... Löst dich mal bitte, löst dich mal von deiner intellektuellen Analyse. Die Message, die der Stahlarbeiter im mittleren Westen mitgenommen hat, ist Hoffnung.
Richtig.
Genau,
richtig.
Warum
das,
auch immer.
Das ist aber sozusagen der zweite Level schon.
Nee, das ist genau der erste Level, und deswegen ist er bereit, all diese rassistischen Ressentiments mitzunehmen, die er vielleicht hat, vielleicht auch nicht hat. Aber der Kern ist, da ist einer, der mir Hoffnung gibt. Ich finde also, bis heute auch, ich mache den Vergleich zu den 30er Jahren nicht, aber ich finde, es ist nicht zufällig, dass eines der Hitler-Plakate, das mich immer am meisten berührt hat, weil es im Kern genau auf das abgezielt hat, was eigentlich bei vielen Wählern gezogen hat, ist dieses die letzte Hoffnung Hitler. So, es ging auch um Rassismus, es ging auch um Hass. Aber niemand wählt vor sich selber, außer NPD-Wählern, aus Hass eine Partei.
Also, das sind jetzt zwei Seiten einer Medaille. Hoffnung darauf zu generieren, zu sagen, übrigens, die Ausländer sind an allem schuld, ich gehe gegen die Ausländer vor, das ist deine Hoffnung.
Ich habe noch ein ganz anderes Beispiel gerade, ganz kurz, Sebastian, weil da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Ein Satz, der jüngeren Zuhörergeneration wahrscheinlich nichts mehr sagen wird, aber so unsere Generation, wie wir hier gemeinsam gerade vernetzt sitzen, kennt den noch. Der Satz, die Renten sind sicher, war zu dem Moment, wo er ausgesprochen wurde, schon eine Lüge, und das wussten auch alle, war aber etwas, was emotionalisiert hat und man wusste, den wähle ich, ne? Ihr wisst, von wem ich rede, weil dann ist meine Rente sicher. So, da verlasse ich mich jetzt mal drauf und gut ist.
Aber der Blüm war doch immer sympathisch.
Ja, das kommt ja, ja, das ist aber doch genau, der war sympathisch.
Das kleine Knuddelchen,
nicht? Und dann hat der Nobby auch noch gesagt, die Rente ist sicher und dann haben sie den mal wieder gewählt. Und jo, natürlich Nobby. Wusste Nobby, dass das, was er da eigentlich macht, gar nicht funktionieren kann und gar nicht sicher ist. Aber das war ein Slogan, der hat getragen. Und heute, wenn du dann eben in eine Phase der völligen Ausdifferenziertheit hineingehst, und wenn man sich so die Polit-Talkshows auch anschaut, Da können wir uns an diesem Diskurs in so einer Talkshow als Akademiker erfreuen und uns darüber aufregen oder so. Ich kenne genügend Leute, die sich das nicht mehr angucken, weil die sagen, ich raff überhaupt nicht, worüber die da reden. Das ist auch völlig am Thema vorbei und das ist nicht das, was mich berührt.
Ich bin einer von denen. Ich gucke keine Polit-Talkshows mehr, weil nicht getalkt wird.
Ja, ne, es werden nur noch, naja, ist ja egal. Aber das ist, für mich ist dieses, die Rente ist sicher oder die Renten sind sicher. Das ist genau, das ist so ein Trump-Ding. Das ist emotional. Jeder will Rente mal irgendwann bekommen oder Leute kriegen schon Rente, haben Angst, dass es weniger wird. Da sind wir bei den Verlustängsten. Und dann sitzt da einer und sagt, ob das stimmt oder nicht und ob er lügt oder nicht und ob er es wusste oder nicht. Der sagt das und damit kriegt er einen Zuschlag. Und so hat sicherlich auch in weiten, weiten Teilen der Wahlkampf von Donald Trump funktioniert.
Und ganz ehrlich, das macht mich sogar noch wütender, weil ich die Leute vor mir sehe, die bei diesen Trump-Rallies teilweise gesessen haben und auch in der Wahlnacht, die mit Tränen in den Augen und glänzenden Augen irgendwie und strahlend gesagt haben, so jetzt ist unsere Hoffnung erfüllt worden, jetzt wird es uns bald besser gehen, weil die nämlich letzten Endes verarscht werden. Das finde ich noch mit am beschissensten.
Gut, aber das ist ja bei Populisten, die dann gewählt werden, ja immer so.
Ja, ja,
das
klar.
Ist natürlich nichts von dem Einheiten. Also da auch da kann man natürlich jetzt auch...
Übrigens, das stimmt leider nicht. Das habe ich in Polen jetzt bitter erlebt.
Ja, mitunter machen sie auch genau das, was sie sagen, okay.
Ja, und es geht im Land, je nachdem, wie drauf man guckt. Ich wollte eine Geschichte machen, 12 Monate Kaczynski, ne, zu Polen. Das war meine Geschichte, die ich im Kopf hatte und wollte mich an allen wichtigen Kennzahlen eines Landes orientieren, ne, Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftswachstum etc. pp. Wir müssen eins festhalten für Polen, all diese Kennzahlen, die objektive Wahrnehmung der meisten Bürger, ob es ihnen gut geht oder nicht, lenken, haben sich alle unter den Pissern verbessert. Alle.
Ja, dann ist die Lehre, lasst uns alle Populisten wählen.
Nein, das ist nicht die Lehre. Die Lehre ist, wir laufen ins Leere, wenn wir behaupten, dass Populisten nicht punkten können.
Mhm. Aber hat das stimmt noch gar nicht behauptet.
Doch, Alexander hat gerade gesagt, die Leute stellen dann fest, dass sie nie das einhalten, was sie versprochen
haben. Naja. Du bist mir ja reingegangen.
Ja, dann haben sie ja schon gepunktet, wenn es soweit ist.
Ich wollte ja noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit schildern. Brexit halt. Also weil da ging es ja gar nicht um Einhalten oder nicht, sondern da ging es ja um Dinge, die passieren sollten, wenn der Brexit stattfindet. Ne? Also diese Zahlungen an die EU, die es ja in der Form nie gegeben hat.
Ja.
Ne? Und dann stellt sich nach der Wahl dann plötzlich raus, oh, das war eine Luftblase, darauf wollte ich hinaus. Dass jemand, der nehmen wir Polen, also seine Politik mit der harten Hand dann auch durchzieht, damit gewisse Erfolge auch erzielen kann, das will ich gar nicht bestreiten. Das natürlich macht das ja dann auch gefährlich, wenn Trump alles das, was er in diesem extrem langen Wahlkampf alles behauptet hat, wirklich alles umsetzt, dann kann man natürlich wirklich Angst und Bange werden.
Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, was von dem, was in Wahlkämpfen behauptet wird, wird denn letztendlich von irgendeiner Partei umgesetzt? Also, ne? Also da gibt es ja schon ziemlich viele Beispiele. Klar, beim Brexit oder bei Trump gibt es jetzt diese schönen plakativen Beispiele aus jüngster Vergangenheit, weil die wesentlichen Argumente der Brexit-Befürworter können nicht durchgehalten werden, weil also die Zahlung in die EU gibt es nicht. Wir werden das wahrscheinlich niemals hinkriegen, dass wir irgendwie am gemeinsamen Markt teilnehmen können, ohne die Zuwanderung zu beschränken. Damit sind schon zwei der wesentlichen Forderungen weg. Und bei Trump jetzt die Geschichten, dass jetzt auf wundersame Weise schon wesentliche Teile seiner Wahlkampf-Argumente von seiner Website verschwunden sind, sei es irgendwie das Verbot von der weiteren Einreise von Muslimen in die USA oder das Aufkündigen des Klimavertrags. So.
Ja, wobei auch die abgeschwächten Forderungen durchaus Gefahrenpotenzial bergen.
Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht verharmlosen, was Trump so behauptet hat. Aber wir hatten genau die Diskussion zum Beispiel bei uns auch im Büro, weil die Frage war natürlich auch jetzt, ne, gerade letztes Beispiel, welche Auswirkungen wird eine Trump-Präsidentschaft zum Beispiel auch auf die Wirtschaft und in unserem Fall auf die Energiewirtschaft haben? So, wo wir auch gesagt haben, ja, alles, was bis jetzt bekannt ist, sind die Behauptungen aus dem Wahlkampf. Aber wir wissen nicht,
und
welche
Politik... Und dass Palin unter Umständen das Amt kriegt.
Aber weißt du, was du gerade spannend gesagt hast, Sven, ohne es zu sagen? Du hast gerade einen Teil dessen erklärt. Also wir sind ja heute nur, oder anders, ich möchte als konsensualen Vorschlag in die Runde werfen, dass wir, denke ich, alle hier überzeugt sind, dass es nicht den einen Grund gab, warum Trump gewählt wurde.
Nee, den gab es mit Sicherheit nicht.
Und einen anderen Teil der Erklärung hast du eigentlich gerade geliefert, Sven, als du mit deiner Argumentation anfängst. Nämlich, dass du sagtest, was aus Wahlkämpfen wird denn danach umgesetzt? Und weißt du was? Das weiß der Bürger. Und das weiß der Bürger bei allen Parteien. Und dementsprechend fällt es dem Bürger leichter, weil er von den demokratischen Parteien genauso verarscht wurde, wie von den Populisten, sich den Populisten zuzuwenden.
In der Hoffnung, dass dann 90% nicht, aber die 10%, die mir passen, die setzen sie wenigstens dann um. Oder
im Zweifelsfall, der hat zumindest mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich fühle mich von dem verstanden. Verarscht werde ich sowieso, egal wen ich wähle. Also dieses, wenn Wählen was ändern würde, wäre es ja verboten. So.
Ja, dagegen spricht aber, also ich im Ganzen glaube ich schon, dass das so ist, aber dagegen spricht so ein ganz bisschen diese Art messianischer Verehrung, die ihm teilweise zuteil wurde. Also das geht schon so ein bisschen über das bloße Maß von, ach, jetzt wählen wir den Mann, der wird schon irgendwie zumindest einen Teil umsetzen, hinaus.
Ja, aber das ist doch eigentlich, also ich meine, das ist doch eigentlich, wobei, da möchte ich ja fast sagen, das ist ja fast schon bewundernswert. Ich meine, wofür ist denn Trump tatsächlich in den Vereinigten Staaten vorher auch bekannt gewesen? Ich meine, natürlich ist es ein Celebrity. Ja, irgendwie Fernsehen, schillernde Gestalt etc. Da irgendwie mit The Apprentice und was weiß ich alles. Und jetzt nimmt der kein Blatt vor den Mund. Ne? Der sagt jetzt, endlich mal alles, was irgendwie, was ich von keinem wirklich so erwarten würde. Und das ist ja beeindruckend.
Da darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen, die amerikanische Grundmentalität und dieser Gedanke, dass du in Amerika, was ja nicht stimmt, aber das ist ja das, woran sich festgehalten wird. In Amerika kann jeder alles erreichen. Und genau dafür ist Trump das beste Beispiel. Eben nicht die klassische Berufspolitikerkarriere, die vorangegangenen, sagen wir mal, modernen Präsidenten, jetzt bei Washington und so wollen wir mal nicht ansetzen, gehabt haben. Jemand, der sich sein Imperium erarbeitet hat. Ob stimmt oder nicht, ist ja völlig wurscht. Aber das ist das emotionale Narrativ. Ja. Jemand, der eine, sagen wir mal, zumindest gut aussehende Frau, Fotomodell zur Ehefrau hat, selber nicht sonderlich attraktiv, reich ist, mit einer Fernsehung, da bin ich dann wieder genau bei dir, Sven, das ist, Donald Trump ist der lebendige amerikanische Traum, erstmal. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, Kinder, der Grund, warum ihr das als gute, aufrechte Amerikaner nicht erreichen könnt, was ich erreiche, sind die mexikanischen Einwanderer, das sind die Muslime, die unsere christlichen Werte uns wegnehmen und dass wir uns um die ganze Scheiße in der ganzen Welt kümmern müssen und viel zu wenig auf uns selber gucken. So, und dann funktioniert es genauso, emotional gepackt, der weiß doch, wie es geht und er sorgt jetzt dafür, dass es mehr von uns, ne, gute Amerikaner, schaffen werden.
Ja, und es wird alles wieder so wie früher. Das sagte nämlich auch ein Wähler, irgendwie so ein ich weiß nicht, aus welchem Bundesstaat der war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagte der, ja, ich wähle Trump, damit alles wieder so schön wird, wie es früher mal war. Also so schön wie früher wird er sicherlich kriegen. Die Frage ist nur, wie genau dieses schön wie früher dann aussieht.
Und ob ihm das hilft, persönlich.
Und ob ihm das hilft, ne? Aber das ist natürlich erstmal das Gefühl dahinter. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt, weil er mich wirklich interessiert, oder vielmehr eure Meinung interessiert, mich da zur Diskussion stellen. Mir ist im Vorfeld dieser ganzen Geschichte aufgefallen, wie ab irgendeinem Zeitpunkt ganz viele Twitter-Accounts von Trump-Anhängern irgendwas mit deplorable im Namen hatten. Und da habe ich mich gewundert, dachte, hä, irgendwie das taucht so gehäuft auf, wie kommt das denn? Und habe dann festgestellt, dass Hillary Clinton und ihr Team Trump-Wähler wohl bei irgendeiner Gelegenheit mal als deplorable, also bedauernswert, ne, bezeichnet haben. Und die Leute, die sich wie ich finde, zu Recht, da sind wir wieder bei Kommunikation, mhm, durch diesen Ausdruck verletzt fühlten, haben gesagt, na gut, dann machen wir aus dieser Beleidigung jetzt eben eine Tugend und heften uns das dann an die stolzgeschwellte Brust und laufen damit rum und lassen das raushängen, dass wir deplorable sind, und das ist das Zeichen dafür, dass wir Trump-Anhänger sind. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil das ein echt übler Fehler von Hillary Clinton gewesen ist.
Ja, was Besseres hätten sie ja eigentlich gar nicht tun, genau, können, weil das ist nämlich genau wieder dieses Narrativ, ihr seid irgendwie von der politischen Elite seit Jahrzehnten vernachlässigt worden, ja, die schauen nur auf euch herab, genau, die verstehen eure Sorgen nicht, ja, und dann kommt noch irgendwie so ein Spruch und dann klar heften die sich das zurecht dann irgendwie auch an die Brust. Ja, das ist ja nur noch mal ein Beweis mehr dafür, dass Trump vollkommen recht hat, ja.
Sebastian ist schon zusammengebrochen.
Nee, ich denke darüber nach, denn ich stimme Sven zu und ich stimme auch Alexa zu. Dieselbe Kampagne von einem anderen Kandidaten zu einem anderen Zeitpunkt der Kampagne wäre genau richtig gewesen.
Mhm. Mhm.
Aber Hillary ist Washington. So, ich habe diesen Satz wirklich gerade gesagt. Ne?
Du hast diesen Satz wirklich gesagt.
Alter, was ein Drecksscheiß ist das denn heute Abend. Also Hillary wird wahrgenommen als Teil des, das sage ich jetzt auch nicht.
Des politischen Establishments.
Hillary ist eine, die diesen Satz nicht sagen sollte, weil er absolut in jedes Negative Campaigning ihr gegenüber gepasst hat. Sie hat diesen Satz gesagt, wenn diesen Satz jemand sagen würde, der an sich auf der Gewinnerstraße ist, dann zieht er. Mhm. Denn niemand will ja zum Verlierer-Team gehören. Das ist ja auch so eine Grundweisheit. So, und wenn ich dann auf der Gewinnerstraße bin und dann auch noch sage, ja, und die Honks, die jetzt echt noch glauben, einen Gegenkandidaten wählen zu müssen, dann funktioniert das. Aber das funktioniert nicht, wenn du Hillary Clinton bist. Wobei, was ich gerade merke, für mich, wir sind für mich viel zu sehr in dieser US-Wahl. Für mich ist, ich habe das hier und da privat geschrieben, gar nicht öffentlich, es geht nicht um Trump für mich. Ich kann mit einem Präsidenten Trump, das heißt, ich habe auch keine scheiß andere Wahl. Ich werde mit einem Präsidenten Trump leben müssen.
Du wirst mit ihm leben müssen. Du kannst nicht, du wirst mit ihm leben müssen.
So, bis zum Impeachment.
Es wird kein Impeachment geben.
Nein, nicht.
Oder der großen Atombombe, die alles beendet. Also.
Ja, aber die wird es ja nicht geben, weil dafür Trump einfach viel zu konsensorientiert mit Russland ist. Also wir haben ja einen Präsidenten um jetzt mal ganz kurz dann doch nochmal auf typisch amerikanische Sachen einzugehen. Wir haben ja einen Präsidenten, von dem wir inhaltlich nicht viel wissen, außer, dass er Isolationismus eigentlich total geil findet. Und deswegen fand ich so schön, als Stefan Laurin, mein geschätzter Chef bei den Ruhrbaronen, getwittert hat, großer Tag für die Grünen, SPD und Linke, TTIP ist gestorben, wie viele sich da dann aufgeregt haben. Aber genau das ist Trump. Trump ist genau dieser Isolationismus, den man sich in Deutschland mitunter schönredet, weil wir ja bestimmt was ganz anderes meinen mit unserem Isolationismus, als die Amerikaner es tun. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Trump ist Ausdruck eines generellen Problems, das nicht neu ist. Und das nervt mich, so zu tun, als wäre Trump ein singuläres Ereignis.
Was jetzt plötzlich
Vielleicht ist es auch mehr das, was mich in dieser Berichterstattung, die versucht, jetzt müssen wir das mal erklären, wie konnte das passieren,
auf einmal,
als ob es noch nie passiert ist. Genau, Sebastian, aber Entschuldigung, dass ich dir da...
Stimmt mir zu, da dürft ihr mich gerne unterbrechen.
auf jeden wir Fall. Huldigen dir,
Wie können wir Le Pen erklären? Wie können wir Wilders erklären? Wie können wir die AfD erklären? Wie können wir Brexit erklären?
Ich glaube, wir vier hier und die meisten unserer Zuhörer und ganz viele schlaue Artikelschreiber und ganz viele schlaue Kolumnisten und damit nicht Jakob Augstein können erklären, wieso es so ist. Aber die Kernfrage ist im Moment und jetzt. Und deswegen steige ich in den meisten, ich steige momentan öffentlich in so gut nichts wie ein, weil genau dieses und jetzt mir zu kurz kommt. Es gab heute, oder ich habe drei gute Artikel gelesen dazu, einmal bei A Nerdcore, dann bei Neon Blogs und bei den Ruhrbaron von Stefan, die alle im Kern dasselbe sagen, nämlich wir müssen aufhören, nur die Nase zu rümpfen und zu sagen, wie sagt mein Schwiegervater immer, dieses Zitat, lieber Gott, was bin ich froh, dass ich weiß, ich bin nicht so. Das wird nicht retten.
Ja, d'accord.
Die Frage ist jetzt tatsächlich, was rettet uns? Hm?
Ja, ich denke, das ist der richtige Moment, um meine Bundeskanzlerkandidatur bekannt zu geben.
Wie war das? Präsident geht nicht?
Präsident geht im Moment noch nicht. Mich hat tatsächlich, das fand ich ganz süß, muss ich mal erzählen, jemand gefragt, der mich, der jemanden kennen würde, der wohl bereit gewesen wäre, mich als unabhängigen Kandidaten in der Bundesversammlung vorzuschlagen. Dem habe ich dann mitgeteilt, dass ich schlicht keine 40 bin. Daraufhin habe ich das dann auch nochmal getwittert. Ich bin keine 40. Ich hatte auch nie ernsthaft vor, mich um dieses Amt in irgendeiner Form zu bewerben. Aber dass Leute tatsächlich bereit waren, diesen irrsinnigen Gedanken zu denken, zeigt mir ja, wie schlecht es um unser Land stehen muss. Nein, also ich glaube, es wird Zeit.
Naja, also, du bist auch einer dieser Populisten.
Ja, genau.
Der in politisch unkorrekter Sprache die Leute bei ihren Emotionen packt.
Und ich glaube, das müssten alle Demokraten sich ab jetzt auf die Fahne schreiben. Und bei jedem Scheiß-Statement, das, und da gehe ich sogar so weit zu sagen, bis hin zu Teilen der Linken, die ich als demokratisch wahrnehme, also die Partei Die Linke, die ich als demokratisch wahrnehme, jeder sollte sich fragen, kann ich das, was ich hier faktenbasiert sage, auch emotionaler und einfacher sagen.
Sebastian, hast du mal darüber nachgedacht, Politiker zu coachen?
Ich sag dir da off-air was zu.
Also wenn Sie demnächst einen rübenden, pöbelnden Politiker erleben, dann wissen Sie, der ist durch die Bartoschek-Schule gegangen.
Ja. Oder den nächsten deutschen Barack Obama.
Ja.
Nein, aber ich glaube, wir brauchen eine Emotionalisierung der Nein, wir haben, das ist es. Wir haben ohnehin eine Emotionalisierung der Politik.
Entschuldigung.
So, ne? Und darauf müssen jetzt die demokratischen Parteien einsteigen. Sie dürfen nicht mehr ihre ganze Energie darauf verwenden, zu sagen, aber das und das und das und das und das ist nicht faktenbasiert von dem Gegenüber. Weil dann rennen sie immer reaktiv dem anderen hinterher. Sie müssen emotionalisierte Kampagnen fahren. Aus meiner Sicht faktenbasiert, ich denke, da werdet ihr drei mir zustimmen, das ist der Weg, wie wir Menschen erreichen.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Okay, kann man Schluss machen, oder?
Genau.
Ja, okay. Vielleicht eine kleine Pause.
Müssen wir jetzt nur noch irgendwie der Welt verkünden, ja. Irgendwie?
Genau, und wie wir das machen.
Wird die Welt nicht interessieren. Das ist, aber das können wir gerne nach einer kurzen Pause klären.
Genau.
Jo, kurze Pause. Okay, ja, da habe ich was. So, da sind wir wieder.
Jo.
Alle wieder da?
Ich bin da.
Hm.
Jo, Krillers gehen wahrscheinlich die ganze Strategie jetzt an die Partei weiter, weißt du?
Ja, genau. Nee, die holen mal schnell irgendwie, versuchen den Vorsitzenden irgendwie hier mit reinzuholen, damit er es gleich mithören kann.
Wer ist denn Vorsitzender der Partei in Hamburg?
Oh, gute Frage. Alexander?
Uhu.
Uhu.
Wer ist denn der Vorsitzende der Partei bei euch in Hamburg?
So, jetzt bin ich aber da, sorry.
Der Vorsitzende der Partei, die Partei in Hamburg.
Alexander Gruppe. Gruppe, ne?
Hm? Kennt man den?
Wenig.
Dann braucht er ein Coaching.
Ja.
Mir ist übrigens gerade noch ein Aspekt eingefallen in der Pause, warum es auch wichtig ist, emotional zu argumentieren, auch politisch so. Soll ich das mal gerade sagen, was mir dazu eingefallen ist?
Nö, Alexa, hast du noch was zu dem Thema?
was mir immer wieder auffällt, ist in dem Moment, wo du emotionalisierst oder vielleicht auch mal gelegentlich polemisierst in gewissen Aspekten, erzeugst du in deinem Gegenüber eine tiefergehende Auseinandersetzung mit einem Thema.
Dissonanz, wie
du logisch. Ne? Ja, ne, genau, das wäre dann der psychologische Begriff dafür. Also in dem Moment, wo alles so weich gewaschen, ruhig und entspannt dargestellt wird, ja, hat auch recht und kann man auch sagen und bla und blub. Und in dem Moment, wo so eine ganz klare Kante kommt, ist der Mensch, der es gehört hat, gezwungen, sich selber dazu zu positionieren.
Wobei man, das meinst du ganz sicherlich nicht, damit nicht, dass, das wird man doch wohl noch sagen dürfen und den Alltagsrassismus entschuldigen.
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Also vielleicht nochmal zur
Klärung. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie können wir zukunftsorientiert die Renten und die Sozialsysteme in Deutschland und da, so wenn da einer sagt, so ich hab das Mittel der Wahl, wie man Deutschland retten kann, indem wir nämlich jetzt nochmal 10% mehr Steuern von allen nehmen. So, das tut allen weh, ist aber gut. So, das ist eine Aussage, wo man sich dann so positioniert. Mal so als ein Beispiel. Und das kann man natürlich dann noch auch emotional gestalten, nur wenn wir alle mehr abgeben, geht es allen gut. Wäre so ein Satz vielleicht mal, den man sagen könnte.
Aber immer schlechter zu verkaufen sein als,
ne? Ja, weiß ich.
Alles, was ihr wollt.
Ja, natürlich, ihr kriegt alles, was ihr wollt, ist die einfachere Alternative natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass jetzt alle Politiker anfangen sollen zu lügen und emotional zu argumentieren, nur damit sie gewählt werden. Wir dürfen ja nicht verlieren, aus den Augen verlieren, dass wir natürlich alle, wie wir hier sitzen, auch Freunde eines demokratischen Prozesses sind und den auch vorantreiben wollen. Aber das ist immer wieder auch eine Angelegenheit, Dissonanz zu erzeugen, damit man sich mal auch mit dem Thema auseinandersetzt.
Also die schönsten dissonanzerzeugenden Debatten der letzten Monate, über die ich immer wieder gern erzähle, sind die mit AfD-Anhängern. An der Stelle, wo du denen sagst, warum hast du Deutschland so sehr? Habe ich auf Twitter mehrfach exerziert.
Ja.
Weil es also die Argumentation immer, hier der irgendein Staat, keine Ahnung, Saudi-Arabien, hast du dir mal angeguckt, wie viele Flüchtlinge die aufnehmen? Wenn man dann nicht in die Falle tappt, jetzt auf einmal primär faktenbasiert nüchtern zu argumentieren, sondern zu sagen, warum hast du Deutschland so sehr? Dann kommt immer, hä? Und dann sagst du, warum muss ich mich denn jetzt an dem orientieren als Deutscher, was Saudi-Arabien macht? Wieso kann ich als Deutscher nicht darauf vertrauen, dass wir stark genug sind, das zu schaffen?
Ja.
Ja, also, ja, aber die könnten die ja auch aufnehmen, ja und? Aber wir schaffen das, weißt du warum? Weil wir ein starkes Land sind und du glaubst das nicht, deswegen wählst du AfD, weil du Deutschland hast.
Das ja. wäre eine emotionale geführte Debatte.
Mach ich mitunter genau so spannend ist, du hast dann genau zwei Reaktionen, die kommen. Die einen, die dich sofort blocken, aber sofort, so, wobei die ja sonst immer schreien, dass man sie blockt. Ne?
Ja, ja.
Entweder du wirst sofort geblockt oder, das ist die unglaubliche Minderheit, aber es passiert, dass Leute auf einmal anfangen, irgendwie gegen zu argumentieren und in Diskussionen reinzugehen. Und ich sage nicht, dass diese Art der Diskussion also das Allheilmittel ist, aber ich glaube, das ist der Weg, auf den wir uns begeben müssen. Ne? So, dann kommt natürlich direkt von der Linken, hier, Patriotismus und Nationalstolz ist das, was dem Bartoszek vorschwebt. Ja, wenn ihr glaubt, das da raushören zu wollen, dann hört das daraus. Es ist falsch. So, aber ich glaube, dass viele Leute mittlerweile, und da kommen wir zu der Frage, warum werden diese Argumente, die wir gerade aufgeführt haben, und ich halte uns für nicht besonders klug, die also ganz viele Menschen eigentlich sehen müssen, wieso beeindrucken die viele nicht? Weil da Schlagwörter vorkommen, die viele für sich gelernt haben, im politischen Diskurs nicht anwenden zu dürfen.
Ja. Lass mich mal hier gerade auf ein paar Kommentare eingehen. Da fragt jemand aus dem Chat, ob wir meinen, dass Trump auch bei einer höheren Wahlbeteiligung gewonnen hätte. Ist eine pure akademische Diskussion, um die es nicht geht. Ich würde die sogar mit Ja beantworten. Ich glaube auch, dass wenn mehr Leute
gewählt hätten.
Sogar. So, das ist das eine. Dann sagt jemand aus dem Chat, dass diese Dissonanzen, wie ich sie geschildert habe, kaum noch jemand aushält. Weiß ich nicht. Also aus dem Gespräch aussteigen, klar,
wenn das ist der Block, ne, den ich gerade beschrieben habe.
Genau, wenn jetzt und im realen Leben, wenn dann einer vom Thema abweichen will, dann muss man da auch mal dranbleiben. Also Diskussionen im Netz sind ja sowieso nochmal ein Thema.
Aber für schwer sich. Ist es schon. Also zumindest, also ich kann aus ganz persönlicher Erfahrung sagen, das ist manchmal wirklich extrem nervenaufreibend. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich
jetzt find, das im Netz oder im Real Life?
Im Netz.
Ja, im Netz geht's gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ich rede natürlich vom Real Life im Wesentlichen natürlich.
Dissonanzen das kommt auch, immer darauf an, wie nah man den Leuten steht, mit denen man da diskutiert, finde ich.
Naja, also ich habe ja nun auch viel mit anderen Menschen zu tun und diskutiere nicht nur im Netz. Und wenn ich damit diskutiere, darf man die natürlich dann auch nicht von der Fahne lassen. an der Stelle. Und die nächste Frage, die kam, war, wo jemand schrieb, 2015 schreibt hier jemand, beliefen sich unsere Exporte in die USA auf 114 Milliarden, auf wie viel werden sie sich wohl 2017 belaufen? Da bin ich gar nicht so pessimistisch, da wir ja im Wesentlichen ja Waffensysteme exportieren.
Aber nicht an die USA.
Ja, auch.
Waffensysteme, also, wir an die USA?
Ja, also nicht Waffen, also Waffensysteme im Sinne von zum Beispiel
Komponenten meinst du?
Ja, Komponenten. Ja,
okay,
ja,
kommt meinetwegen, okay.
So, da, und da sind wir, was optische Geschichten angeht, was Steuerelemente für Flugstreckengeräte angeht und solche Geschichten, da sind wir relativ weit vorne. Ich meine, wir sind ja nicht Exportweltmeister, wenn wir es aktuell auch nicht sind, sondern in den Top-Exportnationen, weil wir so viele Waschmaschinen in die Welt verkaufen. Auch das wird ja gerne mal vergessen, sondern wir verkaufen durchaus Kriegsgerät sehr erfolgreich in die gesamte Welt. Und davon leben wir auch. Auch davor darf man natürlich mal die Augen nicht zumachen. Das haben wir unter jeder Regierung, die Deutschland hatte, getan. Ausgiebigst. So. Also insofern, da bin ich gar nicht mal so skeptisch, dass wir nicht weiter auch gut Exporte in die USA haben werden.
Trump will ja auch die Armee ausbauen oder das Militär, obwohl er weniger Weltpolizei spielen will. Das sind ja auch wieder so zwei Dinge.
Also das sind so
die für mich zusammenpassen übrigens, mal ganz kurz. Die passen für mich sehr gut zusammen. Für dich nicht?
Also nach außen weniger, aber nach innen mehr, oder wie meinst du das jetzt?
Ich kenne den Zustand der amerikanischen Streitkräfte nicht, aber wenn ich mir vorstelle, dass die ähnliche strukturelle Probleme haben wie die meisten Armeen der westlichen Demokratien, dann macht mehr Geld in das Militär, was übrigens auch in Deutschland Sinn machen würde, total Sinn, weil es einfach mal...
Das werden wir auch müssen.
Bitte?
Werden wir auch müssen, wenn wir uns bald weitestgehend selbst verteidigen.
Das ist natürlich für mich persönlich berührt diese Frage tatsächlich sehr, was passiert aus der NATO. Hm. Aber man muss einfach auch mal sagen, wir haben, also wir Deutschen, aber vielleicht ja auch die Amis, in westlichen Armeen haben wir oft sehr veraltete Waffensysteme. Wir haben nicht hinreichend Leute, gerade wir jetzt, die keine Wehrpflicht mehr haben und die auch keine attraktiven Angebote für die Mannschaftsdienst gerade lange Zeit gemacht haben. Wir haben zu wenig einfaches Personal, das trotzdem in der Lage ist, hochkomplizierte Waffen zu bedienen. Insofern macht die Forderung, erst einmal mehr Geld in Waffen oder in die Armee zu investieren, nicht unbedingt Unsinn vor dem Hintergrund einer verringerten Engagements weltweit. Das Problem des verringerten Engagements weltweit wird kein amerikanisches sein. Ja. Das Problem des verringerten Engagements weltweit werden wir in Europa haben, die Menschen in Osteuropa und Israel. Ich war nie ein großer Freund von Bibi, aber im Moment kann Israel so dankbar sein, diesen Netanyahu als Ministerpräsidenten zu haben, wie selten zuvor.
Sagen wir es mal so, aber unabhängig jetzt wirklich von der geopolitischen Lage macht es natürlich rein wirtschaftlich Sinn, wenn Trump auch sagt, ich will mich hier mehr isolieren, ich will aber meine Wirtschaft ankurbeln, ich stecke das ins Militär rein, ja, das weil das natürlich auch einfach der eigenen Wirtschaft dient. Ja, also, ja. So wird ja auch quasi wieder, also so könnte man sozusagen eine Logik da noch dahinter hängen.
Der Witz ist übrigens, Sebastian, weil du sagst, veraltete Technologie. Ich erinnere mich gut an die Debatte vor einigen Jahren, wo es darum geht, Fuchs-Spürpanzer der deutschen Bundeswehr an der Grenze zu stationieren. Eine riesen Aufregung, warum müssen da unsere Spürpanzer hin? Und das hatte genau einen Grund. Man hat Chemiewaffen vermutet und das einzige Militär auf der Welt haben wir diese komischen Panzer, die in der Lage sind, die aufzuspüren. Das hat halt kein anderer. Und das sind dann zum Teil natürlich auch Waffentechnologien, die wir dann vielleicht auch ungern teilen wollen. Und dann sagt die NATO, naja, wenn ihr das habt und uns das aber nicht geben wollt, dann müsst ihr es da halt hinstellen. Und insofern darf man auch vor solchen Verstrickungen dann immer nicht die Augen zumachen. Ich bin mit Sicherheit jemand, das weiß, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, Militäreinsatz und so, also mir wäre es ja lieber, wir wären alle friedlich auf der Welt. Das funktioniert aber gerade aktuell natürlich nicht. Aber davor darf man die Augen nicht zumachen. Und auch was ein Beispiel, was ich gelernt habe, weil ich mal Kontakt zur Marine hier in Schleswig-Holstein, also ich bin jetzt nicht in Schleswig-Holstein, aber in Schleswig-Holstein zur Marine hatte, zum großen Marinestützpunkt der Bundeswehr, zu einer Zeit, als da auch noch U-Boote getestet wurden. Wir hatten da so einen großen Prüfstand, den es inzwischen nicht mehr gibt, der ist wegrationalisiert worden. Wir haben U-Boote mit Treibstoffzellen, nee, wie heißen sie? Wasserstoffzellbetrieb, die in der Lage sind, wirklich Wochen oder Monate unter Wasser zu sein, ohne aufzutauchen. Da ist Technologie drin, die das Trinkwasser, ähnlich wie auf der ISS, im Wesentlichen auch aus dem, was wir mal wieder so ausscheiden, wieder zurückgewinnt. Also ich will jetzt gar nicht weiter auf Waffentechnologie eingehen, aber all diese Aspekte werden natürlich auch in so einer öffentlichen Debatte dann auch immer wieder ausgeblendet, weil das, wie du schon sagst, Sebastian, so Themen sind, da will man sich auch die Hände nicht mit schmutzig machen. Das lässt man so mitlaufen, freut sich dann irgendwo dann, wenn die Jahresstatistiken kommen und man wieder weit vorne ist, redet sich dann vielleicht noch ein, dass es daran liegt, dass wir so viele VWs und Mercedes in die Welt verkaufen, und das ist aber eigentlich ein Fliegenschiss.
Und ich muss auch in dem Zusammenhang eine der Konsequenzen der Wahl, die mir wirklich große Sorgen machen, ist eben genau dieses Ding mit der NATO. Und es ist ja schließlich auch so, dass Herr Putin sich nicht deswegen über den Ausgang der Wahl so freut, weil jetzt bald kein Präsident mehr im Weißen Haus sitzt, der sein Land als Regionalmacht bezeichnet hat, sondern da wird nicht nur ein Dialog auf Augenhöhe unter Umständen stattfinden, sondern es ist ein schwacher Präsident, beziehungsweise einer, der sein Land isolieren will. Und Putin ist jetzt schon fröhlich dabei zu gucken, ob er nicht die Sanktionen los wird und dann ein bisschen mehr schalten und walten kann, wie er möchte. Das finde ich echt bedrohlich.
Die Ostukraine ist an Russland verloren.
Ja.
Im Moment. In meiner, vielleicht tue ich da Trump auch unglaublich Unrecht, weil ich ihn an dem messe, was er gesagt hat. Aber im Moment würde ich davon ausgehen, die Ostukraine bleibt Russland.
Davon ist auszugehen.
Ich meine, das Spannende ist ja tatsächlich, das Thema hatten wir auch schon mal, also nicht wir, aber auch auf Twitter, von wegen Trump schwacher Präsident. Trump ist einer von sehr wenigen, insbesondere republikanischen Präsidenten, der durchregieren kann.
Ja.
Beide Kammern, republikanische Mehrheit.
Also schwach im Sinne von Isolationismus.
Ja, genau. Also wiederum Wahlkampf isolationistisch. Ne? Das ist das, was er irgendwie gesagt hat. Die Frage ist natürlich, was tatsächlich kommt. Ne? Also er baut jetzt sein Kabinett zusammen. Gut, jetzt ist er offenbar nicht unbedingt bekannt als jemand, der sich von anderen groß was sagen lässt. Oder Ratschläge geben lässt, wobei eben das halt wunderbar in beide Richtungen geht. Also ich meine, ich habe hier mal so halb diesen Scherz gemacht, Mehrheiten in beiden Kammern bei den Republikanern kann auch heißen, einen Kandidaten Trump konnten sie relativ spät nicht mehr verhindern, aber vielleicht können sie relativ schnell einen Präsidenten verhindern, weil wenn sie die Mehrheiten haben, können sie den mal schnell mit Impeachment tatsächlich absetzen.
Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, auch denen ist klar, dass nicht die Republikaner die Wahl gewonnen haben, sondern Trump.
Ja.
Es hängt zu viel an dieser Personality. Und ich glaube, das
aber
ist die ganz
das
große
Gefahr.
Genau,
das würde aber, finde ich, für Sven sprechen. Genau diese.
Ja gut, wenn er jetzt verkackt natürlich, dann wird man
ja, aber dann haben sie die Leute am Hals, die auf Trump als ihren Heiland gehofft haben und dann sehen, dass das ungerechte System in Washington ihn gekickt hat.
Ja, er muss öffentlich versagen. Ne? Also nur dann.
Es muss
nur
zumindest dann so aussehen, als würde er.
Ja,
genau.
Ja.
Lassen Sie es wie ein Unfall aussehen. Genau.
Na gut, das kann man mit Mehrheiten.
In der Zeit der Emotionalisierung. Insofern, was genau das Versagen eines Präsidenten in den Augen seiner Partei auszeichnet, wiederum bestimmt der Deutungshorizont der Partei und sonst niemand.
Ja. Insofern mal gucken an der Stelle, wie die Sache tatsächlich weitergeht. Ich meine, wie ein geschätzter Freund von mir gleich gesagt hat, naja gut, wenn sie Trump absägen, ist dann erstmal Pence dran und das ist halt irgendwie ein religiöser Fanatiker. Ob man es mit dem jetzt irgendwie besser hat, ist halt die Frage.
Der Hochsexuelle umerziehen will.
Wer halt von beiden sich besser von der Partei lenken lässt, ne?
Wenn Was natürlich mich persönlich an beiden Kandidaten gestört hat, sowohl an Hillary als auch an Trump, ist, dass es gab keinen Kandidaten, der das war, was es in der Vergangenheit unter dem Begriff Falke geführt wurde. Ne? Es gibt momentan meiner Beobachtung nach keine Falken mehr, die irgendwie in Amerika Anerkennung bekommen, die also eine starke Außenpolitik, eine Außenpolitik mit weltweit starkem Engagement für Freiheit und Demokratie beinhalten. Das scheint in Amerika durch zu sein, das Thema. Und das
die
ist
USA gefährlich. Sind chronisch kriegsmüde. Das war ja, schon, das
ist
ja
schon. Können wir uns auf Interventionsmüde?
Ja, Interventionsmüde.
Ja, und also da finde ich es ja auch ganz spannend. Ich habe vor einiger Zeit Donald Jordan getroffen, amerikanischer Korrespondent, der in Bonn lebt. Und die Art der Intervention der Vereinigten Staaten hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Also zur Hochzeit der CIA hat es da keine groß angelegten Kriege gegeben, sondern da sind dann irgendwelche Leute losgeschickt worden, um einen unliebsamen Landesführer, der nicht ins Konzept passte, zu stürzen, umzubringen, Rebellen zu unterstützen oder sonst irgendwie, ohne dass man sich selber da die Hände schmutzig gemacht hat. Ob das jetzt besser ist, schlechter ist, weiß man nicht zu beurteilen, aber das gibt es ja gar nicht mehr, sondern natürlich geht es jetzt in die Staatengemeinschaft, dann muss das alles organisiert werden, dann gibt es in 1000 Ländern Entscheidungen, bringt man sich da ein, bringt man sich da nicht ein. Die Diskussion in Deutschland über Einsatz der Bundeswehr im Ausland kennen wir ja zu Genüge. Auch das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Amerika, als es das vielleicht noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren war.
Wobei man Obama zugute halten muss, dass er wenigstens den Arsch in der Hose hatte, die Drohnenangriffe weiterzuführen und sich da nicht einer Pseudodebatte gebeugt hat. Das ist das, wo ich im Nachhinein sage, so sehr ich Obama außenpolitisch nicht besonders stark fand, dass da hat er Stärke bewiesen.
Was sagt der Fett? Da würde ich jetzt gerne mal wissen, was der Fett sagt.
Das dauert der Chat wird sagen, nye, wo waren denn da die Urteile? Nye.
Guantanamo hat er auch nicht geschlossen.
Ja, das war schwach. Das war wiederum schwach.
Die Gefahr besteht ja dann auch nächstes Jahr nicht mehr. Nö. Im Gegenteil.
Also der Chat sagt,
die bauen an, oder wie?
Ja. Die bauen aus. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall. Also wenn er diese Drohung wahrmacht, da irgendwie sein Lieblingshobby Waterboarding irgendwie zu betreiben.
Dann nein, viel besser. Jetzt, wo die Verbindungen zu Kuba wieder freier sind, bezahlen sie einfach Kuba dafür, ganz Kuba irgendwie und nicht nur Guantanamo Bay irgendwie als Gefängnis nutzen zu dürfen. Oder so.
Und Kuba darf dafür bezahlen. Mal ganz kurz völkerrechtlich sagen, Guantanamo ist nicht Kuba und ist nicht USA, ne?
Wie sagte gerade jemand im Chat? Akademisierung des Diskurses?
Nein, das war aber bei Guantanamo gar nicht akademisch. Die Sachen, die in Guantanamo gelaufen sind, wären schlicht mit US-Recht nicht vereinbar gewesen.
Ja, ist richtig.
Mhm.
Ja.
So einfach ist das. Das hat nichts mit Akademie. Glaub mal, die Leute in Guantanamo wissen, dass dieser Diskurs nicht akademisch ist. Mhm. Bin ich mir sehr sicher.
Ja. Das ist so. Haben wir denn außer polemisieren noch irgendwas beizutragen zu diesem Thema?
Ich habe mir gerade, weil wir jetzt wieder spezifisch irgendwie in die USA gekommen sind, aber nochmal zum Thema allgemein, kam mir vorhin so der Gedanke, ist ein wesentlicher Faktor nicht vielleicht auch so dieses, neue Besen kehren gut, also zum Thema Hoffnung geben zurück. Man wettert gegen das politische Establishment und da kommt dann halt irgendwie jemand daher, der dir halt irgendwie was Neues verspricht, der sich halt irgendwie in der politischen Realität entweder noch nicht beweisen musste oder ob man gegen den politischen Betrieb irgendwie immun werden kann. Aber das ist es ja eigentlich. Das sind in den meisten Fällen, ich will nicht sagen Newcomer, aber welche, die halt tatsächlich natürlich, ne, neue Parteien werden gegründet mit den Bewegungen, die können natürlich viel behaupten und müssen sich noch nicht irgendwie unbedingt groß beweisen. Das geht halt einige Zeit ins Land und irgendwann werden, also hoffe ich jetzt nicht in diesen Fällen, werden die dann halt wiederum zum Establishment und zum Mainstream und werden dann von einer relativ großen Bevölkerungsgruppe dann wieder abgekanzelt und dann kommen halt wieder neue um die Ecke. Ist das ein Kreislauf?
Trump wird vielleicht schneller zum Establishment, als man denkt.
Ich möchte da globaler darauf antworten. Was du ja gerade beschreibst, Sven, ist so ein bisschen das Prinzip, was vor der Gründung der BRD in Deutschland galt, so dieses Abnutzen auf die Regierungsbank. Ne? Mhm. So Parteien, die hinreichend lange auf der Regierungsbank waren, wurden dadurch für den Wähler nicht mehr attraktiv. Die Opposition wurde gewählt und man hatte so ein mehr oder minder Pendel, das hin und her ging. Spannend finde ich aber tatsächlich im Moment, dass wir haben es auch bei den Grünen erlebt, ne, die als sehr progressiv, was immer dieser Begriff auch in diesem Kontext heißen mag, gestartet sind und mittlerweile ja konservativstes Verbotsestablishment sind, haben das beobachten können. Ich weiß gar nicht, ob das, siehst du das wie so eine Naturgesetzheit, Sven?
Nee, also ich sehe das überhaupt nicht als irgendwas, sondern es war nur so ein Gedanke, der mir kam, weil wir irgendwie den Vergleich, weil auch jetzt im Chat auch wieder gesagt wird, ja, Trump ist doch Establishment, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, mag er ja sein, aber er ist halt nicht der Politiker.
Anderes, er ist wirtschaftliches Establishment.
Er ist wirtschaftliches Establishment, aber nicht politisches, ne? Er genau. Steht halt nicht ja. Für, wie Sebastian so schon sagte, Clinton für Washington.
Wo ich gerade hier lese, Dennis F. schreibt genau das, was Teil des Diskurses ist, der für ein Arsch ist. Dennis F. schreibt im Chat gerade, Trump sei ein reicher, weißer, alter Mann. Passt doch. Lernt mal eins da draußen. Das ist dem Wähler in der Mehrheit und das ist die, sind die Leute, die die Wahlen entscheiden. Scheißegal. Dieses ganze Brandmarken mit weiß und du bist Mann und du bist Unterdrückungs- zugehörig über deine Klasse, blablabla. Das ist einfach alles irrelevanter Bullshit für die Menschen da draußen.
Für die ihn gewählt haben, ja. Für alle anderen, nein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass eine gewisse Vereinigung mit den 3K ganz offen Trump genau aus dem Grund und aus dem Grund seiner rassistischen Ansichten unterstützt hat.
Ja, aber nochmal, Alexa, das haben sie getan. Aber es scheint für die Mehrheit der Amerikaner,
ja,
die ich als Demokraten verorte, die Mehrheit der Amerikaner ist demokratisch und hat sich für Trump entschieden, so wie die Mehrheit der Polen demokratisch ist und sich für Kaczynski entschieden hat, die Mehrheit der Briten eine großartige Demokratietradition hinter sich hat und für den Brexit gestimmt hat. Dieses ganze Narrativ von weißer, alter, White Supremacy Mann, ist schlicht irrelevant dafür, wenn ich wirklich eine Wahl gewinnen will. Es ist gut, wenn ich mir auf die Schulter klopfen will oder wenn ich in einem angesagten Diskurs über Minderheiten darüber sprechen will. Aber es ist nichts, was als Alltagsargument taugt.
Nochmal, ja, also ich sehe das auch so, dass es den Leuten, auf die es ankam, weil sie ihn gewählt haben, wurscht ist. Aber ich weiß nicht, ob es uns tatsächlich, ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, es bringt nichts, aber ich weiß trotzdem nicht, ob uns das wurscht sein sollte.
Doch, ich sag dir, warum es uns wurscht sein sollte, weil es eine unzulässiger Rassismus in Reverse ist. So, und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, dass meine Argumente dadurch gekontert werden, dass gesagt wird, ja, du bist ja auch weiß und kommst jetzt ins mittlere Alter und du hast ja auch Geld. Ja, das ist eine im Kern zutiefst rassistische Argumentation gegen jedes meiner Argumente. Und ich bin nicht mehr bereit, mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen, die das als Argument einführen.
Das stimmt. Und wenn es nur das wäre, würde ich dir vollkommen beipflichten. Aber er ist ja nun mal selber einfach auch Rassist.
Trump?
Ja.
Ja, aber das reicht doch. Also weißt du, ob ein Rassist
okay. Weiß, ach, du meinst, alt, okay.
Mann ist,
okay,
reich oder klar. Arm, ist mir sowas
verstehe. Von nee, jetzt hab ich
fucking scheißegal.
Got it. Ja. Okay. Verstehe, was du meinst.
Auch an dieser Stelle empfehle ich wieder Tim Minchin, das Lied Kont.
Kontext. Du solltest Singer-Songwriter werden, mein lieber Rotloff.
Ich?
Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ja.
Und dann bekomme ich den Literaturnobelpreis oder wie? Ich bin so dermaßen musikalisch unbegabt.
Du darfst nicht output-orientiert.
Ich bin doch nicht du.
Der Literaturnobelpreis kriegt nicht jeder, Sven. Das ist nicht so. Singer-Songwriter. Übrigens, ganz kurzer Exkurs. Ich finde nach wie vor A, total richtig und gut, dass Dylan den Literaturnobelpreis bekommen hat. Finde ich wirklich richtig. Und ich finde ein bisschen cool, bis heute seine Reaktion einfach gar nicht drauf einzugehen.
Nee, er ist ja inzwischen drauf eingegangen.
Ja?
Und er wird auch zur Preisverleihung kommen, wenn er es einrichten kann.
Also die letzten die letzten, sagen wir mal, 5 oder 6 Jahre merke ich, wie egal mir der Literaturnobelpreis ist.
Ja, mir ist der auch egal. Ich kenne die, doch nicht. Ich komme da nicht mehr zum Lesen.
So, insofern, ob das dann ein
wichtiger
ein,
ist der Grand Prix de Revision de la Chanson.
Den es ja auch nicht mehr gibt, das ist der Eurovision Song Contest. der mich auch das letzte Mal vor 10 Jahren interessiert hat. Aber also das ist auch so Literatur-Nobelpreis. Das ist auch so, da sitzen dann also irgendwelche Akademiker und denken jetzt darüber nach, ob denn ein Sänger den Preis gewinnen darf oder nicht. Das ist, es gibt für mich in meiner persönlichen Wahrnehmung in der heutigen Zeit eigentlich nichts Unwichtigeres als die Tatsache, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, ob ein Sänger, der sicherlich gute Texte geschrieben hat, diesen Preis verdient hat oder nicht. Das haben Leute entschieden, die sich damit beschäftigen, sowas zu entscheiden, dann ist das gut.
Punkt. Die Kulturliebhaberin in mir weint gerade.
Warum?
Das ist ein bisschen traurig. Wenn Kunst so irrelevant ist.
Ach so. Nein, Kunst ist ja nicht irrelevant, aber ob jetzt ein Sänger diesen Literaturnobelpreis gewinnen darf oder nicht, das ist mir doch sowas von scheißegal. Also, mir jetzt. Genau.
Ich hätte gerade Leonard Cohen ist tot, aber der war auch Kanadier, das passt hier nicht hin.
Nee.
Und der war Jude.
Noch schlimmer. Und hat nicht gemacht, was Halleluja heißt.
Weiß nicht, was
Halleluja heißt?
Nein, er hat ein Lied gemacht, was Halleluja heißt.
Ach so, ich dachte, der weiß das gar nicht.
Das hast du gesagt. Das wäre jetzt ein Ressentiment.
Ich finde, ich habe Leonard Cohen tatsächlich, meine Mitarbeiterin, die ich hier habe, eine hat Leonard Cohen noch mehr verehrt. Das ist, glaube ich, der größte Leonard Cohen. Mein Fan ist ein falsches Wort dafür. Leonard Cohen-Verehrer, den ich kenne. Ich finde Leonard Cohen tatsächlich ganz, ganz, ganz groß. Ich habe das letzte Album, das kam ja, glaube ich, vorletzte Woche raus, direkt gehört. Das hat mich echt berührt. Und der Tod passt jetzt. Habt ihr das gehört, das letzte Album?
Nee.
Ah, okay. Okay, dann diskutiere ich ja eigentlich.
Ich will gerade nochmal auf den Chat antworten. Nein, natürlich darf man sich darüber diskutieren, eine Debatte führen über Nitrogen oder Liebe Nitrogen. Das darf man natürlich machen. Ich halte das einfach nur für, also in meiner Lebensrealität hat das jetzt keine Relevanz. Also ich, wie gesagt, Dylan kann ich nachvollziehen, dass der das gewonnen hat und dann kann man darüber diskutieren, aber auch da gibt es ja dann egal.
Hä? Ich weiß ehrlich nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, ich hab ja gesagt, dass es mir persönlich egal ist. Dann sagt jemand, aber man darf doch darüber diskutieren. Habe ich gesagt, also dass man das darf man machen, aber es wäre jetzt für mich nicht das Thema, Top-Thema meiner Wahl.
Persönliche
Einstellung. Alter, wenn man nur noch darüber diskutieren würde, wo ich der Meinung bin, dass man darüber diskutieren würde.
Ach, ey. Und dann gibt es eine Frage, die ich ganz spannend finde, wo jemand sagt, ob Clintons Niederlage dazu führt, dass nicht eine Frau aufgestellt wird demnächst, weil man sagt, eine Frau hat es nicht geschafft. Glaube ich nicht.
Das ist wieder so irrelevant, ey. Dass Clinton eine Frau war im Wahlkampf überhaupt kein Argument der Trump-Wähler, sie nicht zu wählen.
Doch auch. Also jetzt kein großes Argument, aber es war ein Argument.
Ja, gut. Gut, die haben ja gegen mit einem Argument hier. Ja, okay, eben, aber, genau. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Demokraten, wenn sie 4 Jahre weiter sind.
At least he got balls.
So, ne? Also, dass da nicht dann eventuell dann doch jetzt. Was weiß ich.
Eine Michelle Obama beispielsweise.
Ja, ich wollte es ja nicht sagen, genau. Aber ne? Oder wenn jetzt Oprah Winfrey als Demokratin sich outen würde, was ich gar nicht weiß, wie sie politisch orientiert ist, mit der habe ich ja andere Probleme. Aber
warum? Was verspricht denn wieder gegen Oprah Winfrey?
Oprah Winfrey.
Oh, natürlich. Oh mein Gott. Was hat sie gemacht? Kinder im Keller versklavt?
Die ist eine schwarze Frau und damit unwählbar.
Genau. Naja, also für mich ist Oprah Winfrey insofern problematisch, weil sie ja die The Secret-Schiene und Paramedizin maximalst unterstützt und fährt. Was ja dazu geführt hat, dass in ihrer Sendung eine Frau mit Brustkrebs auch durch Berichterstattung darüber, dass man sich also Brustkrebs auch wegwünschen kann, in der Sendung von Oprah Winfrey in der Sendung entschieden hat, ich lasse mich nicht behandeln, ich mache das jetzt alles ohne die Schulmedizin. Und diese Frau ist dann daraufhin verstorben. Also so elendig verrückt.
Sollte man das gesagt. Frau Kraft sagen? Das hört sich nach einer guten NRW-Gesundheitsministerin an.
Ja, also da wäre, also aber Oprah Winfrey natürlich in den Vereinigten Staaten unfassbar beliebt. Also wenn so jemand sagen würde, ich stelle mich jetzt zur Wahl, da würden die natürlich würden die Parteien sich dahinter orientieren. Hm. Schwarz, reich, weiblich, schreibt da jemand. Genau, schwarz, reich, weiblich.
Wobei,
auf, denn ist ein ganz dünnes Eis, mein Junge.
Wobei ich
zitiere nur den Chat.
Wobei ich den Spruch ganz gut fand. Von wegen, naja, kam bei uns im Büro auf so ein bisschen, halb scherzhaft, wenn die Wahl doch gezeigt hat, dass eine Frau eine solche Wahl nicht gewinnen kann, dann sind wir wenigstens von Marie Le Pen sicher. Ja, oder wie jetzt, jemand im Chat sagte, oder Frau Gepetri.
Wir könnten so dankbar sein, wenn Marie Le Pen aus irgendeinem Grund nicht bei der nächsten Präsidentenwahl antritt.
Mhm.
Ich sehe die Frau Le Pen ganz weit vorne.
Naja, eben.
Ähnlich wie ich die AfD ganz weit vorne sehe bei der nächsten Bundestagswahl.
Ja, da würde mich tatsächlich mal, also damit ich auch mal hier so ein bisschen so tue, als würde mich eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das denn mit der Frau Petri?
Wie meinst du, wie ich das sehe? Mit schmerzenden Augen sehe ich die Frau.
Ja, wem wir erst oder auch Zweitstimme? Nein, also glaubt ihr, dass eine Frauke Petri aufgestellt, davon gehe ich im Moment einfach mal aus, als Spitzenkandidatin. Ich spreche es jetzt mal aus. Als Bundeskanzlerin in Frage kommt für die Mehrheit der Deutschen?
Nicht für die Mehrheit der Deutschen, aber ich gehe von einem Wahlergebnis von zwischen 17% und 20% der AfD aus,
also,
in der nächsten Bundestagswahl.
Das Problem an Frauke Petri ist ja nicht nur, dass sie wirklich abgrundtief scheußliche Dinge vertritt, sondern die Frau ist, das muss man leider sagen, leider auch noch intelligent. Das ist Trump nicht, der ist aus anderen Gründen gefährlich. Ich halte die Frau durchaus für, sagen wir mal so, politisch anpassungsfähig, dass sie als vermeintliches Schaf im Wolfspelz durchaus Erfolge erzielen kann.
Und das kam hier gerade schon ein, zwei Mal durch den Chat durch, so diese Argumentation oder dieses Narrativ, die werden so erfolgreich oder Trump ist auch gewählt worden, weil die Leute gesagt haben, ich wähle den jetzt mal aus Protest, ähnlich wie die Brexit-Geschichte. Ja, mit Sicherheit hat es das gegeben, aber ich glaube im Kern, die AfD sind nicht, oder die AfD-Wähler sind nicht nur Protestwähler, sondern die genau durch diese emotionalen Aussagen, wie sie die AfD im Moment bringt, sich wiederfinden in dem, was da gesagt wird. Und ich habe es auch satt, irgendwie in der Argumentation immer wieder zu sagen, wir haben kein Problem mit Rassismus und das sind jetzt alles Protestwähler. Nein, wir haben ein riesengroßes Problem mit Rassismus, mit Fremdenhass in Deutschland und das kocht jetzt gerade hoch und ist an der Öffentlichkeit. Und wenn es denn 20% Anteil der AfD sind, und 10% sind davon von mir aus dann Protestwähler, dann haben wir immer noch 10% der Wähler, die ganz klar rassistische Ressentiments willentlich und bewusst wählen und unterstützen und genauso eine Politik haben wollen in unserem Land. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben. Und wir sehen es europaweit, dass die nationalistischen, die faschistischen Parteien im Moment gewählt werden. Woran es auch immer liegen mag, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, das können Politologen von mir aus lange Zeit diskutieren, analysieren, vielleicht finden sie darauf auch eine Antwort. Aber davor sollte man einfach nicht mehr die Augen zumachen. Es ist nicht reiner Protest gegen die etablierten Parteien. Das ist es nicht. Denn eigentlich kann kaum was rassistischer als die CSU zum Beispiel sein, wenn man mal ganz ehrlich ist. Die könnte man ja auch wählen.
Nein, das stimmt nicht. Also rassistisch.
Ich polemisiere doch jetzt schon. Ja, lass mich doch auch mal polemisieren.
Er soll doch polemisieren.
Ach so, das hast du okay. gerade gesagt, Mann.
Anders kriegen wir die Emotionen noch nicht hier rein.
Also wenn sich das für dich so anfühlt, dann ist das einfach so.
Ja. Nee, aber sag,
wie fühlst du das?
Was, sie? Ich?
Oh Gott, ich habe den Sven gefragt, wie er das fühlt. Sven. Nein, Kanzlerin Petri?
Nee. Nicht jetzt.
Also,
was
ist denn jetzt deine Frage, Sebastian? Also Kanzlerkandidatin oder Stimmen? Also Kanzlerin wird die nicht.
Und zack ist der Alexander von seiner emotionalisierten Schiene weg. Na, was glaubst du, Sven, wenn die Petri Kanzlerkandidatin ist, wie geht das aus?
Ich glaube, das wird für das Wahlergebnis der AfD ziemlich irrelevant sein. Also,
glaubst du nicht, dass die einen zugespitzten Personenwahlkampf machen werden? Was macht ein Themenwahlkampf? Piraten 8.8?
Naja, so ganz von der Hand zu weisen ist nicht. Ich meine, ich glaube, das Problem, was wir jetzt schon sehen, ist, wo ist denn überhaupt das Personal, ne? Also, welche Gesichter kannst du denn irgendwie nach vorne stellen? Also, das...
Petri, Höcke, Gauland, Pretzel.
Ja, nee, ich meine jetzt für die einzelnen Parteien.
Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du hattest ehrlich so verstanden, dass du...
Ja, das sind doch die vier großen Parteien.
Ich hatte ernsthaft gedacht, du meinst...
Ich wollte nach Albträumen, danke.
Ah, scheiße, ich habe echt gedacht, du meinst...
Also wenn ich zwischen den vieren wählen muss, dann wird es Frau Petri. Nein. Aber
weil es eine Frau ist. Mit Sexist.
Weil sie eine. Boah, wie geil, das ist die Aussage. Wenn Petri, Höcke, Pretzel und Gauland zur Wahl stehen, wähle ich Petri, aber nur weil sie eine Frau ist.
Oh, ey. Ja, aber Sven wollte ausführen.
Ja, nee, ich meine, die Frage ist ja tatsächlich, wenn du einen Wahlkampf auf die Person natürlich irgendwie zutreibst, wen haben denn die einzelnen Parteien zu bieten? Ja, also jetzt mal irgendwie von Angela halt irgendwie abgesehen.
Ne? Gehen wir doch mal wirklich die Parteien durch.
Ja.
CDU wird auf Merkel setzen. Alles andere wäre
ohne
Not. Die SPD wird... Ja,
die spannende Frage wäre, wenn Merkel aus irgendwelchen Gründen nicht wollte oder könnte, wer wäre es denn dann?
Aber so hat die CDU nie gedacht.
Nee, ich weiß. Nein.
Darüber reden wir, wenn es soweit ist, aber doch nicht vor dem Wahlkampf.
Aber das war bei Kohl ja genauso.
Ja,
das ist ja keine CDU-Denke. Man baut keinen Nachfolger auf.
Nee,
und dann,
aber,
wenn, dann wäre das Frau von der Leyen.
Ich wollte gerade sagen, aber auch in den Augen der Wähler. Ja, also Frau von der Leyen ist, glaube ich, auch, ja.
Okay, CDU haben wir durch. SPD, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Ja, Gabriel oder Schwesig, je nachdem, welcher Flügel sich durchsetzt. Ich sehe momentan Gabriel aus meiner Sicht tatsächlich leider vorne, ja. Obwohl ich ihn inhaltlich besser finde als Frau Schwesig, aber Frau Schwesig dazu führen würde, dass es der SPD insgesamt besser geht, da ich die SPD eh nicht wählen werde.
So, den haben wir noch.
Meinst du, die würden Steinmeier nochmal ausgraben wollen?
Als Bundespräsidentschaftskandidaten schon, aber als Kanzler ist er verbrannt.
Ja.
Eine Wahl verloren ist durch. Oder? Mhm. Oder seht ihr, oder glaubt ihr, Steinmeier?
Steinmeier sehe ich nicht. Nee, den sehe ich da auch als Bundespräsident, sehe ich den da auch, ja. Würde ich auch so sagen.
Ja, ich persönlich auch, aber ich meine, wenn ich die SPD wäre und eine Chance haben wollte.
Das ist die falsche Ansicht.
Nee, ich weiß, aber du hast mich um meine Meinung gefragt.
Ja, okay.
Ne? Also, du willst Steinmeier ins Rennen um Kanzler werfen? Kann der das? Kann Steinmeier nochmal einen Kanzlerwahlkampf, nachdem er den letzten so wunderbar verloren hat?
Warum nicht? Ich hätte Gore auch beim zweiten Mal gewählt.
Ja, okay. Gab's das schon mal, dass jemand zweimal um eine Wahl angetreten ist?
In Deutschland?
Ja, in 4 Jahren Frau Clinton wahrscheinlich.
Weil die Demokraten jemand anderen haben.
Die Clinton soll einen tollen Mann haben, hab ich gehört.
Wenn Michelle Obama.
Ja, der ärgert sich, dass sie jetzt wieder zu Hause ist.
Also ich habe ja auch gehört, dass sich die Amis wahnsinnig ärgern, weil sich Obama dagegen verschließt, Richter werden zu wollen. Ne?
Okay.
Der für den obersten Gerichtshof. Dann, ne? Ja, aber der will nicht zurück. Der will nicht zurück.
Okay, also SPD, egal. Du sagst vielleicht Steinmeier. Was sagen die Hoaxies?
Also realistisch wird Gabriel.
Die werden Gabriel aufstellen und damit eingehen.
Ja.
Damit er verliert? Glaubt ihr, das machen sie?
Also, wir machen erstmal die Kandidaten und dann wie ich mir die Regierung vorstelle im nächsten Jahr.
Die Grünen werden meiner Meinung nach mit Cem Özdemir als Spitzenkandidat antreten.
Ja.
Ist die richtige Wahl fürs Klientel, ist eine wählbare Alternative auch für eher progressive Mitte-Wähler wie mich. Ich sehe da niemanden anders. Vielleicht noch Claudia Roth, obwohl die für viele der eher gut genährten grünen Wähler zu links ist.
Ach, ich gucke gerade in den Chat, ich habe Schulz vergessen.
Oh!
Was
hast du vergessen? Was wollt ihr mit Schulz? Ja. Was soll der machen, eurer Meinung nach? Staatssekretär im Ministerium für werden?
So, mit Oettinger. Ja, okay. Oh Gott. Mhm.
So, gibt es denn noch eine dritte Partei in Deutschland eigentlich?
Ja gut, die Piraten nicht mehr.
Du meinst eine vierte? Ja,
also die FDP wird natürlich antreten mit Lindner. Die gesamte Partei,
besteht ja im Prinzip nur noch aus Lindner.
Ist zugeschnitten auf Christian. Insofern wird natürlich Christian da Spitzenkandidat sein, ganz klar.
Linke?
So, Linke.
Oder? Ja, spannend. Linke. Was glaubt ihr? Ich sag mal gerade gar nichts. Was glaubt ihr denn, wer bei der Linken Spitzenkandidat wird?
Ich will es nicht. Ich will es nicht aussprechen.
Weil die weiß und eine Frau ist?
Ja, genau.
Oh, das tut körperlich weh, aber gut.
Ja,
das
muss wohl. Gehe ich von aus, dass Frau Wagenknecht für die Linke ins Rennen geht.
Ich weiß es tatsächlich nicht, weil sie natürlich für einen sehr querfrontaffinen Teil der Linken steht. Glaubt ihr, die setzt sich intern durch?
Ja, weil sie, glaube ich, in der Öffentlichkeit, also Gysi macht's nicht. So, wenn Gysi es machen würde, würden sie Gysi nehmen. So, der wird es aber nicht machen. Dafür glaube ich nicht, dass er das macht. Insofern brauchen sie ja auch schon jemanden, der gesamtgesellschaftlich zumindest etabliert ist. Und da würde mir außer Frau Wagenknecht kaum jemand einfallen. Aus der Linken. Gerade auch so aus so.
Was ist mit Katja Kipping? Sven, bist du noch da?
Ja, ich kenne die Linke zu wenig.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Also ich aber, würde...
Was der Chat gerade sagt, Rot, Rot, Grün mit Wagenknecht und Gabriel geht nicht.
Ja, jetzt kann ich ja auch sagen, wie die Wahl ausgehen wird in meiner Wahrnehmung mit 20%.
CSU haben wir noch?
Oh Gott.
Macht der Seehofer das oder geht der Söder ran? Weil der Seehofer das garantiert nicht, ne? Die schicken, glaube ich, nie ihren Ministerpräsidenten auf Platz 1 der Liste, oder?
Nee.
Oder
doch? Nee, ich glaube nicht. Das war ja immer so dieses alles für Bayern. Also deswegen irgendwie, das wäre Landesverrat im wahrsten Sinne des Wortes.
Also sag ich mal, der Söder macht's.
Ja, das wird der Söder machen.
Und wird verbrannt.
Ja, damit hat Seehofer ihn dann ja auch so aus dem Weg auch.
Ja, genau. Kannst ihn in Berlin diskreditieren.
Ja.
Ich habe in München Ruhe.
Ja, so wird's laufen.
Bei der CDU fällt mir jetzt gerade im Nachhinein noch ein, wie seht ihr denn so jemanden wie Peter Tauber? Den ich ja wirklich schätze, muss ich mal ehrlich sagen.
Könnte ein kommender Mann werden, aber nicht bei der nächsten Wahl.
Nee, nicht jetzt.
Also eher in
wie alt ist der eigentlich?
42.
Oh, 42? Okay. Ja gut, dann hat er ja noch Zeit.
Ja. Okay. Also nochmal, also politisch gesehen wäre es für die CSU, Merkel muss das machen.
Ja, klar. Also wenn Merkel, es kann ja sein, dass sie tatsächlich gesundheitliche Probleme...
Okay, in so einem Fall, okay. Aber in jedem anderen Umstand wird Frau Merkel nächstes Jahr in den Wahlkampf gehen. Ja. Definitiv. Ja. So, was wird passieren? Nee, ich sag's mal am Ende, weil ich mich absolut festlege, Sebastian. Wie sieht die Regierung aus 2017?
Ich sehe zwei Regierungsoptionen 2017. Die eine Regierungsoption ist schwarz mit einer erstarkten FDP. Die andere ist rot-rot-grün mit grün und sozialdemokratisch rot gleich auf. Von der Partei her, also von der Stärke der Partei her, weil Gabriel genau das gemacht hat, was ich zu Beginn dieser Legislatur gesagt habe. Er hat die SPD als Juniorpartner völlig demontieren lassen. Und hat die Rot-Rot-Grün-Option nicht gespielt. Wenn Gabriel oder Schwesig Rot-Rot-Grün als Option, als Lagerwahlkampf führen sollten im nächsten Jahr, kann die SPD klar erstarken. Dann kriegen wir wahrscheinlich keinen Kanzler Gabriel, sondern eine Kanzlerin Schwesig. Wenn die SPD weitermacht wie bisher, geht sie mit den Grünen gleich auf und könnte rechnerisch Rot-Rot-Grün bilden, wird es aber unter Gabriel sich nicht trauen.
Das berücksichtigt jetzt aber eigentlich alles nicht die Entwicklungen, die wir erst recht jetzt nach Trumps Wahl erkennen können.
Mhm. Die
das finde ich gerade ganz spannend. Weil
die AfD wird für mich wird landen irgendwo um die 20, vielleicht 25%, meiner Meinung nach.
Wird aber von allen nicht koalitionsfähig angesehen.
Genau. Ja. Wird diesmal noch von niemandem außer Querschüssen aus München nicht als koalitionsfähig gesehen werden.
Ja, das sehe ich alles genauso. Ich sehe aber eine andere Regierung.
Schwarz-Grün ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Nein, wird es auch nicht geben.
Sondern?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir ein Ergebnis haben werden, was dazu führen wird, dass wir eine schwarz-rot-rote Regierung haben werden.
Eine schwarz?
Als rot-rote Regierung aus der Not geboren.
Die CDU mit der SPD-Nachfolgepartei?
Ja. Aus der Not geboren. Große Koalition bewahren mit einem Partner, der stark genug ist, um gegen die AfD genügend Potenzial zu haben. Und dann gehen so Familie und Soziales und solches wird man vielleicht als Brocken der Linken hinwerfen.
Ist die FDP in deinem Bundestags...
Spielt keine Rolle.
Ist nicht vorhanden oder...
Vielleicht ganz knapp drin, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die FDP es nicht schaffen wird.
Sebastian, wie schätzt du die Perspektiven der FDP so per se ein? Wie wird das für dich irgendwie sich entwickeln?
Zahlenmäßig oder inhaltlich?
Beides.
Zahlenmäßig sehe ich die schon im nächsten Bundestag mit um die 7%. Weil ich, kann ich es einfach mal so sagen, unter Unternehmern wie ich einen unglaublichen Schrei nach der FDP wahrnehme. Mhm. Und auch bei klassischen SPD-Wählern viele kenne, die sagen, diesmal werde ich FDP wählen, weil diese große Koalition, das geht einfach nicht und ich kann mich weder mit Grünen noch mit den Extremen anfreunden. Mhm. Deswegen werde ich FDP wählen. Es ist eine spannende Frage, wo die FDP hingehen wird. Ich kann nur hoffen, dass die FDP von Kubicki zurückgedrängt wird. Die ist mir zu sehr im rechten Rand fischend. Gut, ich kenne jetzt Christian Lindner persönlich von früher, insofern bin ich da ein bisschen befangen. Ich mag die FDP von Lindner und Buschmann und das wäre eine FDP, die ich mag. Ich persönlich würde mir mehr libertäre Elemente wünschen, das fällt aber natürlich schwer, weil so gewisse libertäre Fragen wie Waffenbesitz, Legalisierung von Drogen und so weiter schlicht dem deutschen Durchschnittsliberalen schwer von der Zunge gehen.
Ja, Waffenbesitz macht ja auch gar keinen Sinn, Sebastian.
So sehen das viele in diesem Land, das ist so.
Ja, guck dir Länder an, in denen Waffenbesitz völlig normal ist. Und
Schweiz zum Beispiel, ganz schlimm.
Ja.
Lass uns nicht über Waffenbesitz diskutieren.
Ja gut, ich würde die Schweiz als absolutes Ausnahmeland vor diesem Kontext sehen. Ne? Also auch
da ja, sonst bricht ja die Argumentation zusammen.
Ja, gib mir ein zweites Beispiel.
Ich weiß nur, dass die Schweiz das Land mit der höchsten Waffendichte ist.
Richtig.
Und dann immer als absolutes Ausnahmeland gehandelt wird. Für mich passt das nicht zusammen.
Also, natürlich spiele ich auf die Vereinigten Staaten an.
Nimm Kanada.
Kanada hat relativ starke Waffengesetze.
Aber eine hohe Waffendichte gleichwohl. LV egal. Meinetwegen kann man auch Waffenbesitz per Privat scheiße finden. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass libertäre Elemente in der FDP wenig Chance in den nächsten Jahren haben und dass den Mehrheit der deutschen liberalen Wähler gefallen wird. So, ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja. Libertär ist ja auch erstmal per se nicht Waffenbesitz, sondern Libertär hat ja noch viele ganz andere Komponenten, genau, die du jetzt natürlich nicht genannt hast.
Steuern möglichst abschaffen, Selbstreglementierung, jeder ist für sich verantwortlich.
Sozialsysteme runterfahren.
Selbstverantwortlichkeit erhöhen, genau.
Ja, genau.
So, das ist das, was, ich fand diesen Slogan ganz gut von den libertären Kandidaten in den USA, der gesagt hat, I want that the gay marriage is allowed to defend their cannabis plant with their own weapons.
So, das fasst dann ganz gut zusammen.
Das fasst eigentlich zusammen, so. Das kann man, ne, so, und ich verstehe natürlich die Argumentation gegen Waffenbesitz, will einfach nur sagen, die Mehrheit der deutschen Liberalen will dieses Libertäre nicht in der deutschen Liberalismuspolitik.
So, jetzt kommt Svens Wahlprognose. Jo.
Meine Wahlprognose? Nee, ich fand mich da schon relativ gut wieder. Also,
Bei Sebastian oder bei mir?
Naja, also ob es tatsächlich irgendwie dann zu also schwarz-rot-rot kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also rechnerisch vielleicht, aber...
Aus der Not geboren, glaubt nicht mehr. Aus der Not also geboren.
Ich sehe das ähnlich, aber auch nur, weil Alexander und ich da öfter drüber gesprochen haben. Und wir dann natürlich als Ehepaar. Okay.
Alexa darf keine Widerrufe geben. Keine, ich bin weiß und männlich und sie ist eine Frau. Also irgendwo müssen auch mal Grenzen sein. Ja, das wird so eine absolute Notgeburt.
Mit, also denken wir das mal zu Ende, mit Wagenknecht im Kabinett? Nee.
Ja, also Innenministerin. Also, nein, also bitte, wenn's
ja, pass mal auf.
Wenn es zahlenmäßig klappt, dann also bitte.
Das wäre dann genug frischer Wind für alle.
Schwarz-Grün kann ich mir sogar vorstellen.
Ja, ich kann mir auch Schwarz-Rot-Grün vorstellen, aber nicht Schwarz-Rot-Rot.
Schwarz-Rot-Grün. Ich wäre natürlich für die SPD verheerend. Also alle Dreierkonstellationen,
natürlich,
in denen die SPD als Juniorpartner ist, ist für die SPD der Abgesang, ne?
Ja, wir werden, ich sage das, weil man da hinkommen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass die CDU es schaffen kann, relativ viele Stimmen immer noch auf sich zu vereinen, weil Frau Merkel immer noch ein gutes Ansehen hat als Kanzlerkandidatin und so dieses Gefühl von Stabilität viele Leute dazu bewegen wird, in ganz unruhigen Zeiten, jetzt auch gerade vor der amerikanischen Wahl, von dem Ergebnis der amerikanischen Wahl zusammen mit, kommt dann lieber die Merkel, die hat ja so mal Trump gesagt, der soll friedlich sein, sonst arbeiten wir nicht mit dem zusammen und so.
Fand ich ganz groß.
Was
ganz
ich übrigens groß. Fantastisch fand, ja. Ich habe das so abgefeiert.
So, insofern glaube ich, dass also die CDU bei dem Schaden durch die AfD relativ gut in der Wahl davon kommt. Die SPD wird stark beschädigt sein. Das glaube ich, weil die Wahlströmung dann auch, also CDU wird an die AfD verlieren, die SPD wird viel an die Linken verlieren. Da geh ich schwer von aus. Und eine Regierung CDU-Linke geht ja schon mal gar nicht. Also das wird ja gar nicht funktionieren, was vielleicht sogar rechnerisch dann funktionieren würde in einer Koalition. Also versucht man, diese große Koalition aufrechtzuerhalten und mustern, um aber stark genug zu sein, gegen eine dann maximale Opposition durch die AfD Bestand zu haben, noch jemanden dazu holen.
Die in deinem Kopf wie viel hat?
Die AfD?
Ja.
20%. 17 bis 20%. Die werden mit einer riesen Fraktion einziehen.
Und die Grünen?
Wenig.
Wenig? Okay, spannend. Wieso?
Weil, glaube ich, die grünen Themen, die klassischen grünen Themen, inzwischen so von allen Parteien absorbiert worden sind, dass die Grünen das Profil verloren haben und die Grünen weder noch als Friedenspartei zu wählen sind, Umweltpartei machen sowieso alle, Klimagipfel sind alle involviert und wir werden eine Wahl haben, wo es um eine ganz, ganz klare Positionierung gehen wird. Und das wird die Grünen, weil sie ja gar nicht mehr wirklich trennscharf irgendwo sind, auch schwer beschädigen.
Also die Grünen sind für mich als Liberalen so etwas wie die dunkle Seite der Liberalen. Das sind diejenigen, die moralisierend einen Moralstaat wollen. Und ich habe das Gefühl, dass sie zumindest in linken Kreisen damit gut im ehemaligen Bereich der SPD und der Linken wildern.
So, und ich glaube, dass die Linken vor der derzeitigen politischen Situation dann den Schritt gehen und ganz links wählen. Und nicht mehr grün wählen. Ja. Weil grün dann auch schon wieder zu etabliert ist. Und wenn man denn dann links angesiedelt hat, dann gehen wir jetzt mal nach ganz links.
Aber ich glaube eher, dass die ganz linken Wähler bei der FDP, AfD landen.
Gut, da sind wir bei der Hufeisentheorie. Das sind aber dann die ich nicht mit einem normalen politischen Spektrum einsortieren würde. Die ganz okay. Linken.
Ja.
Ne?
Aber Sven hat immer noch nicht gesagt, wen er eigentlich als Regierung sieht. Nee. Ne?
Fällt mir gerade eiert darum.
Nee, das ist, weil für mich das Ganze bei euch ist irgendwie Zahlenspiel. Also ich gehe auch mal davon aus, dass die CDU letztendlich irgendwie als stärkste Partei weiterhin daraus hervorgehen wird. Genau. So, und dann sind es Zahlenspiele, weil was ist denn die Prioritätenliste irgendwie bei den Koalitionen für die CDU? Ja, als erstes natürlich irgendwie, wenn es irgendwie geht, die FDP, als zweites die SPD, dann vielleicht die Grünen, die Linken sind abgeschlagen, die AfD, wie wir gerade gesagt haben, ist irgendwie zumindest im nächsten Jahr noch absolut indiskutabel. Und dann kommt es halt darauf an, wie die Verhältnisse sind. So. Ja. Und insofern halte ich letztendlich irgendwie, je nachdem, wie das Ganze aussieht, sowas wie tatsächlich CDU, FDP, SPD für nicht unwahrscheinlich. Wie gesagt, SPD wird dann im Zweifelsfall auf jeden Fall irgendwie, also kommt auf die Konstellation an. Ich meine, wenn natürlich in so einer Konstellation die SPD wirklich dann nochmal irgendwie den Sozialteil irgendwie vorschieben kann, vielleicht, ja, aber ansonsten, und der Rest hängt wirklich von den Prozenten ab und da wack ich nun momentan irgendwie auch nach den letzten Wahlen keine echten Vorhersagen. Ich glaube auch, dass die AfD relativ stark sein wird, aber mit ihnen wird halt keiner koalieren wollen, deswegen, die werden nicht mit in die Regierung kommen.
Haltet ihr für denkbar, dass wir gerade alle denselben Fehler wie vor den letzten Wahlen Abstimmungen machen und die AfD auf einmal 40% hat?
Ich halte das ehrlich gesagt für möglich.
Ich glaube nicht, dass die AfD 40% bekommen wird, weil wir glaube ich nicht 40%. Die sind ja auch nicht wirklich rechtsextrem. Das ist ja noch so was anderes, was die AfD ja eigentlich auszeichnet. Und ich glaube, dass da nicht 40% der Wähler dahin gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde ja 20%, das ist ein Fünftel für eine neue Partei. Also dafür gibt es noch zu viele etabliertes Wahlvieh.
Ne? Aber genau, das sind genau die Dinge, die man vom Brexit gesagt hat, die man vor Trump gesagt hat. Also ich glaube wirklich, dass wir nicht in Gefahr laufen sollten, die Wut der Leute zu unterschätzen. Wieder mal.
Ist es die, ja, da sind wir wieder bei der Trump-Debatte. Warum glaubst du immer, Alexa, dass die, das meine ich jetzt wirklich ganz wertschätzend, die Frage, wieso glaubst du immer, dass die wütend sind?
Die sind wütend, weil sie sich von den etablierten politischen Vertretern ignoriert, unverstanden und sozusagen nicht gewertschätzt fühlen.
Und jetzt zahlen sie es ihnen mit gleicher Münze in einem projektiven Ansatz zurück, so?
Ja. Also man sagt ja nicht umsonst, dass die Wahl von Trump auch eins der größten Fuck-Yous wie der jüngeren Geschichte ist. Das trifft sicherlich nicht auf alle zu, denn es gibt sicherlich auch einige, die AfD schlicht und ergreifend deswegen wählen, weil sie nationalkonservative bis hin zu rassistische Tendenzen vertreten. Aber die tatsächlichen Protestwähler, finde ich, und das ist ja eigentlich das, was du selber gesagt hast, sollten wir nicht unterschätzen. Die sich einfach durchs System gefallen betrachten.
Deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil ich merke, dass ich das immer noch wegschiebe. Also eigentlich bin ich bei dir, Alexa, aber ich merke schon wieder, und das pisst mich gerade selbst an, dass ich das wieder wegschiebe und mir denke, nein, das kann nicht sein. Mhm.
Doch, das ist aber, also das ist sicherlich so. Ich glaube nur nicht, dass das Endergebnis bei 40% liegen wird.
Aber das, kannst du das mal argumentieren, wieso nicht?
Warum es nicht bei 40% liegt?
Ja.
Weil ich dann doch der Auffassung bin, dass die CDU in vielen Teilen in Kombination mit der CSU doch sehr, sehr konservativ schon ist. Also einfach auch ein breites Spektrum der Rechtskonservativen sowieso schon abdeckt. Und weil es dann doch einen Großteil gibt es auch wirklich gerade in Deutschland Wählern gibt, denen es immer noch genügend gut geht, als dass sie sagen wir mal, etabliert demokratisch wählen werden. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Fünftel, wenn man es denn nochmal so sagt, ganz klar zum einen ein Fuck you und zum anderen ein, endlich sag's mal, einer wählen werden. Ich glaube,
ein Fünftel der Wähler oder der Wahlbeteiligten wäre ja bei der aktuellen Wahlbeteiligung, dann wären wir ja im 30-40% Bereich.
So. Das ist eine ganze Menge. Wenn du das jetzt auf 40% hochrechnest, dann müsste man ja sagen, dass das komplette Land im Prinzip dem Rechtskonservatismus der aller AfD schon folgt. Und das glaube ich tatsächlich. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Das meine ich. Ich habe jetzt gerade mal im Kopf überschlagen. Gehen wir mal von einer Wahlbeteiligung von 60% aus, ne? Was normal wäre für eine Bundestagswahl. Oder? Glaube ich, ist ja so im Dreh. Ne? Sagen wir mal 60-70%, ne? Dann wären ja, wenn in der Normalpopulation ein Fünftel AfD-Wähler wären und die wählen gehen, so, und jetzt bin ich gerade mal kurz mathematisch raus, dann muss ich, dann wären diese 20%, da die ja unter die 60% Wählenden fallen, werden dann, wo ist mein Taschenrechner? Moment, das kann ich im Kopf bei der Alkoholmenge, die ich gerade getrunken habe, nicht mehr. Dann wären wir bei 33% AfD.
In Bezug auf die Gesamtpopulation.
Also bei 20% realen AfD-Wählern unter der Gesamtpopulation wären wir bei einer Wahlbeteiligung von 60% und davon ausgehend, dass die AfD-Wähler, was sich bei den letzten Wahlen so gezeigt hat, überproportional stark Wähler sind, wären wir bei ungefähr 33% real für die AfD.
Das heißt, ein Drittel aller Deutschen wählt die AfD, weil sie die AfD wählen will oder aber weil sie protestieren.
Ein Drittel der wählenden Deutschen, nee, anders.
Ein Drittel
der wählenden Deutschen würde dann AfD wählen.
Das
und 20% der Deutschen insgesamt.
Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
Zur Info, leider tatsächlich auch. Wahlbeteiligung bei den letzten beiden Bundestagswahlen um die 70% bzw. 71% und in den Jahren davor eher um die 80.
Jetzt müssen wir mal das durchrechnen, wenn du sagst 40% AfD, wo wir dann sind. Und das wäre mir zu hoch.
Warte, rechnen wir das doch mal durch. 0,75, Quatsch, nicht durch. 0,4 mal 0,75, 30% in der Grundgesamtheit.
In der realen Grundgesamtheit dann?
Ja, ne? Ja, genau.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, aber ich habe auch nicht geglaubt, dass...
Ja.
Das ist so die Scheiße an der Kacke.
Ja, ja.
Scheiße an der Kacke, genau.
Gut, das werden wir dann wissen, wenn es soweit ist, aber ich finde diese 20%, wenn sie sie denn holen, fände ich ja, das ist ja für mich als Demokraten, als Humanisten, so wie ich mich bitte, das wäre für mich ja schon eine Bankrotterklärung an unsere Demokratie.
Aber da wird es jetzt mal ganz hart, da wird es aber Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
Ja, also das wird passieren. Also da arbeite ich ja schon drauf hin. 40%, dann würde ich mir tatsächlich auch überlegen, das Land verlassen zu müssen.
Ja, das habe ich auch immer gesagt. Und dann, ich habe da viel mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich weiß, ob es bei Sven ähnlich ist, weil ihr ja auch zu dritt seid jetzt. Das hat sich auch nochmal geändert, dieses Wir-gehen-dann-Ding, wenn du auf einmal, finde ich jetzt, mit einem Kind anders verortet bist. Weißt du, was ich meine so?
Weiß ich, aber tatsächlich sind wir ja kinderlos. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, würde ich es noch viel eher überlegen, das Land zu verlassen.
Ja, das meine ich ja. Das meinte ich damit.
Nee. Also der Gedanke wird mehr mit so Kind.
Nee, der Gedanke wird mit Kind unrealistischer, weil man doch ganz gut gesettelt ist.
Ja, für mich wäre es, wenn ich ein Kind hätte, noch eher ein Ansporn,
Frage, das Land zu verlassen. Die Frage, ob es hier dann aufwachsen soll.
Warum? Also wenn ich in einem Land zu leben, wo 40% der Menschen die AfD wählen, möchte ich, dass mein Kind in so einem Land aufwachsen muss? Das wäre dann die Frage, die ich mir stellen würde.
Also doch Kanada.
Das verstehe ich, aber die Idee, naja, das wird schon vorbeigehen und eigentlich geht es uns ja ganz gut.
Der Unterschied zwischen Wahlkampf und Realpolitik.
Ja. Ja.
Ich kann mir das auch gut vorstellen. Klar, wenn das irgendwie ist, dann irgendwie raus. Ob das tatsächlich so klappt, keine Ahnung.
Gut, man das akademische Debatte, ne?
Ja, klar.
Aber schon. Also, weil mir geht's jetzt auch gut. Mir ist es in meinem ganzen Leben noch nie schlecht gegangen.
Mir geht's da mal ganz ehrlich auch darum, ob es für mich persönlich Feigheit bedeuten würde, dann zu sagen, ich gehe. Und Mut, ich bleibe hier und reiße weiter die Schnauze auf und halte dagegen. Also das sind auch so Gedanken, die ich habe. Also das sind ja auch so Planspiele, die man mal im Kopf einfach so durchspielt. Was wäre, wenn? Und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hart auf hart, wenn es tatsächlich mal wirklich brenzlig würde, den Mut hätte, ja, da irgendwie
Ich glaube, ich würde den Punkt verpassen. Ich glaube, ich würde tatsächlich schlicht den Punkt verpassen. Ich habe immer gedacht, das würde ich nicht tun. Mittlerweile bin ich relativ sicher, ich würde im Nachhinein sagen, ja, eigentlich hätten wir sehen können. Ja.
Aber dann wanderst du aus und dann sitzt du neben Bachmann auf Teneriffa. Das bringt ja auch nichts.
Ja, da würde ich ja nicht hingehen. Ich würde
nach Kanada gehen.
Ja, Selfie Trudeau ist ja schon.
Ne, Trudeau, war das Alexa, die es, glaube ich, auch geretweetet hat? Ne? Wenigstens weiß jetzt jeder, wer Justin Trudeau ist.
Ja.
Ja, Freunden auch am Wochenende nochmal gesagt, also den Jackpot, den irgendwie Kanada irgendwie im Moment, also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Also das
ist, naja.
So. Neuseeland, wenn ich wählen könnte, wäre ich in Irland. Also da reizt Kanada als Kronkolonie mich nicht wirklich. Wir haben doch immer noch die Queen auf dem Dollar, oder?
Das ist aber auch ein Thema, über das du in dieser Diktion und in dieser Art nicht mit dem Kanadier diskutieren solltest.
Wobei waren die Kanadier, die hatten doch irgendwie extrem coole Banknoten. Was war denn da noch? Da war irgendwas.
Bock draus basteln.
Ja, das auch, ja. Da war noch irgendwas anderes. Kommt nicht mehr
drauf. Sollen wir nochmal eine letzte Pause machen?
Ich bin gerade völlig verschluckt an dem Whisky pur.
Tja, die bösen damit Iren, ne?
Irland auch erledigt für dich.
Ich habe hier, oh verdammt, hoffentlich hört keiner zu. Ich habe Wasser getrunken, das meinte ich. Ah. Ja, 5 Minuten Pause, Sven.
Ja, Whisky Beata, Wasser des Lebens, ne? Da sind wir wieder.
Ja.
Wir haben noch verschiedene Aspekte. Die Hoaxilla haben 2, ich habe 1.
Und der Rutloff ist raus.
Der Rutloff ist raus.
Das war, wurde mir gesagt.
Ich habe nochmal gerade drüber nachgedacht, über ein schwarz-rotes Szenario. Und da ist mir nochmal ein Gedanke gekommen. Also ich gehe jetzt mal
davon
aus.
Wie gut das eigentlich ist. Wie wunderbar diese Wahl. Es war die beste Wahlanalyse. Hillary hat schlechtere Wahlanalysen.
Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass die FDP und die Grünen kaum eine Rolle spielen werden. Ich glaube übrigens auch, das Erstarken der Linken wird insofern auch noch passieren, weil wir einen Großteil von Menschen haben, die aus den strukturschwachen Regionen, also links ist ja typischerweise nach wie vor, oder die Linke, eher so auf den Osten der Republik reduziert, und ich glaube, dass einfach sehr viele Menschen inzwischen vom Osten in den Westen abgewandert sind, das aber mitgenommen haben, ihre politische Verortung. Das ist das eine, deswegen glaube ich, ein sehr, sehr starkes Wahlergebnis der Linken bei der Bundestagswahl. Aber ihr habt gesagt, das machen die alle nicht und so, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Vielleicht haben wir auch das erste Mal seit langer Zeit ein Wahlergebnis, was dazu führen wird, dass wir keine Regierung bilden können. Also sprich Neuwahl.
Der Bundestag kann sich aber nicht mal einfach so auflösen, ne?
Naja, aber es gibt eine Wahl, und wenn es keine Regierung gibt, soweit ich das auf dem Schirm habe, wenn sich keine Regierung bildet in einer gewissen Zeit, muss neu gewählt werden, oder nicht?
Nennt dann Hindenburg nicht den Kanzler? Naja, okay. aber
haben wir noch nie gehabt in Deutschland.
Wie ist das denn? In Deutschland erteilt ja nicht der Bundespräsident einer Person den Auftrag zur Bildung, ne? Wie es in vielen anderen Ländern ist.
Nee.
Sondern das Parlament tritt in die Wahl um den Bundeskanzler ein. Und wenn diese Wahl ohne Bundeskanzler ausginge, muss ich ganz offen gestehen, weiß ich gar nicht, was dann in der Verfassung steht.
Grundgesetz, wir haben keine Verfassung. Das ist doch das Problem, Sebastian.
Ja. Wir haben doch gar keine Verfassung. Die Briten auch nicht.
Ja, aber okay. Vielleicht haben wir bis nächstes Jahr einen Friedensvertrag. Zumindest mit Russland jetzt.
Den haben wir seit der Wiedervereinigung. Im Prinzip.
Ja, im Prinzip. Aber die Verfassung ist ja nicht vom Volk verabschiedet. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Was passiert denn dann? Ich glaube, es gibt dann 3 Wahlgänge, ne?
Ja, schreibt auch gerade der Chat, und dann wird der Bundestag aufgelöst, wenn das dann nicht zu einer Lösung führt, schreibt jemand.
Das kann. Aber wer löst den auf? Ja.
Es kann dann sein, dass das dann tatsächlich am Ende der Bundespräsident macht.
Nee.
Nicht?
Tut er nicht. Der zweithöchste Mann im Staat ist der Bundestagspräsident. Der wird gewählt,
bevor den muss
der
es geben.
Kanzler gewählt wird. Im Zweifelsfall ist das der Vorsitzende des Ältestenrates des Bundestages.
Und der hat dann wahrscheinlich
das richtig im Kopf habe.
Im dritten Wahlgang erhält der Gewählte die absolute Mehrheit der Stimmen, so muss der Bundespräsident den binnen 7 Tagen nennen. Erhält der Gewählte nur die relative Mehrheit der Stimmen, ist das einer der wenigen Fälle, in denen dem Bundespräsidenten echte politische Machtbefugnisse zuwachsen. Er kann sich nun nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob er den Gewählten ernennt und damit möglicherweise einer Minderheitsregierung den Weg ebnet oder den Bundestag auflöst und so vorgezogene Neuwahlen stattfinden lässt. Artikel 63 Absatz 4 Grundgesetz.
Eine relative, das heißt, das Grundgesetz geht davon aus, dass eine relative Mehrheit immer erreicht wird.
Na gut, relative Mehrheit heißt ja im Wahlgang.
Ja, ja. Moment, gibt's, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ich bin ein bisschen angetrunken, aber
es gibt immer irgendeinen, der am meisten Stimmen hat. Oder bei Stimmengleichheit finden erneute Wahlgänge statt, bis ein eindeutiges Ergebnis erzielt worden ist.
Ah, okay. Mhm. Danke.
Mhm. Also,
das heißt, der Bundespräsident entscheidet.
Der Bundespräsident entscheidet. Also, ach genau, die Frage wollte ich eben sowieso stellen. Wer ist der Bundespräsident?
Bundespräsident Steinmeier sagt dann, dass Frau Petri nicht Bundeskanzlerin wird.
Und setzt Neuwahlen an.
Vielleicht haben wir das
auch. Wäre so ein Szenario, tatsächlich. Mehr ernsthaft.
Ja, ja.
Ich bin für mich total irrsinnig im Moment.
Ja, aber wir haben auch gesagt, Donald Trump als Präsident ist irrsinnig. Richtig. Und die Briten steigen niemals aus dem Brexit aus.
Also das habe ich den Briten zugetraut, muss ich mal ganz offen sagen.
Nee, da habe ich noch.
Da. Nee, das
da
war
glaube ich eine andere.
Das haben die Briten auch nicht geglaubt.
Ja,
eben.
Das haben auch das
die Briten haben das geglaubt, dass die Briten das machen.
Das haben auch die Brexiteers nicht geglaubt.
Ja,
ja, das ist ja genau der Punkt.
Ja, was Ähnliches vermute ich ja auch bei Trump, ne? Also, für mich gab es da schon einige Parallelen irgendwie jetzt, so diese Überraschung über das Ergebnis, inklusive bei der eigenen Partei, so nach dem Motto, was machen wir denn jetzt? Damit haben wir ja gar nicht, dafür haben wir gar keinen Plan.
Ja, oder zumindest die Deutlichkeit, mit der das dann doch
was,
durch die
Wahl. Was mich übrigens an der Sache, ganz kurz zum Brexit, ein Wort von mir, weil mich der Gedanke echt nicht loslässt, seit mich da jemand darauf hingewiesen hat. Wenn Großbritannien tatsächlich aus der EU ausscheidet, dann wird die nordirische Grenze Außengrenze der EU.
Ja,
die grüne. Obwohl im Karfreitagsabkommen festgehalten ist,
grüne Grenze.
Diese Grenze nicht, genau, eine grüne Grenze sein soll.
Genau das. Das ist das war relativ schnell klar. Das ist eins der wesentlichen Probleme bei dieser ganzen Geschichte. Weil das ist eins von den Dilemmata, die du nicht wirklich ordentlich auflösen kannst. Und es gibt auch schon wieder natürlich genau an der Richtung auch die Zusicherung, dass sich an der Situation nicht wirklich etwas ändern soll. Ja, entweder oder.
Hm? Na, ich meine, dass Sinn Fein ja derzeit eine Wiedervereinigungskampagne betreibt, ist ja den meisten bekannt. Also sehr ich sie unterstütze, so aussichtslos scheint sie im Moment, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob du das als Großbritannien Kenner Sven anders siehst, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass Sinn Fein da mit der Kampagne erfolgreich ist.
Achso, wobei, sehe ich jetzt auch nicht so, ist halt ein schöner Wunschgedanke. Ich meine, Roman sagt gerade irgendwie im Chat, es sei denn, Nordirland geht auch raus, wobei ich meine, bleibt auch drin, ne? Ich meine, wie gesagt, wir wissen ja, Nordirland war nach Schottland irgendwie der Teil, der irgendwie mit der größten Mehrheit irgendwie gesagt hat, wir wollen der EU bleiben. Aber gut, das ist dann halt das Thema.
Das Spannende ist, dass Sinn Fein jetzt angekündigt hat, mitunter die Sitze, die man ja traditionell nicht antritt,
Im britischen Parlament mal zu besetzen und auch irgendwie Stimmen.
Dann dagegen zu stimmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, könnten das entscheidende Stimmen sein. Ich kenne die Stimmverhältnisse tatsächlich in London nicht. Ich kenne sie für Belfast. Aber so wie ich gehört habe, sollen sie in London ja auch so sein, dass Sinn Fein mitunter Zünglein an der Waage werden könnte,
wenn sie
ihre Sitze wahrnehmen.
Das Problem, das wollte ich ja vorhin schon sagen, das Problem beim Brexit ist ja, bei allen Diskussionen, die wir führen, ist, dass das ja eine relativ ungewöhnliche Diskussion ist, weil ja die Frage pro oder contra EU komplett quer durch die Parteienlandschaft geht. Also mit einigen Ausnahmen. Also ne, die Scottish National Party ist irgendwie deutlich eben für einen Verbleib in der EU. Aber, ja,
ab, auch.
Beschlossen. Ja, aber eben Labour und Tories sind ja komplett gespalten, was das angeht. Und insofern ist halt genau die spannende Frage. Jetzt ist ja gerade, vor einiger Zeit kam jetzt die Entscheidung des High Court, der schon mal sehr klar gesagt hat, liebe britische Regierung, ihr könnt nicht ohne eine Parlamentsentscheidung Artikel 50 einberufen. Da gehen die jetzt zwar in Berufung, jetzt ist glaube ich irgendwann Anfang Dezember geht das glaube ich los vor dem höchsten englischen Gericht. Aber die Vorentscheidung, die war schon so eindeutig, also die werden auch nochmal denen auf die Finger klopfen, was ja auch die schöne Ironie ist an der ganzen Geschichte, weil im Wahlkampf gesagt wurde, ja, wir wollen die Souveränität des britischen Parlaments wieder haben. Ja, Souveränität des britischen Parlaments heißt auch, dass die Regierung nicht einfach sowas allein entscheiden kann, sondern das Parlament dazu eine Entscheidung treffen muss.
Ne? Aber man kann vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen
klagen. Genau, aber man kann vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen klagen. Ja, sehr schön. Es ist hervorragend.
Das führt eigentlich auf wundersame Weise zu dem Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, weil den kannst du sowohl bei der Wahl von Trump erkennen, als auch beim Brexit, als auch jetzt hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland in der Politik. Die Leute haben das Gefühl, dass sie mit dieser Art von Abstimmung wieder selber Macht erlangen. Also du hörst ja ganz oft, wir wollen unser Land zurück und irgendwie Trump wird uns jetzt unser Land wiedergeben und nach dem Brexit bekommen wir auch unser Land wieder. Und was ich so bemerkenswert daran finde, ist, dass scheinbar es weite Teile der Bevölkerung gibt, die sich in einer Demokratie machtlos fühlen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich schon sehr, sehr besorgniserregend. Das
ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Aspekt, tatsächlich, ernsthaft, denn ich sehe einen Teil dessen, warum das so ist in Deutschland, der großen Koalition geschuldet, wo man immer das Gefühl haben muss, dass die eigene Stimme nichts wert ist. Mhm. Der andere große Punkt, der mir aber gerade nochmal durch den Kopf ging, ist das Thema Islamismus. Ich glaube, dass solange die bisher klassischen Parteien sich nicht offensiv dem Thema Islamismus zuwenden und eine Wertediskussion führen. Und die sehe ich gar nicht nur, nee, nicht gar nicht nur, ist falsch, die sehe ich europaweit für notwendig. So lange werden sie an diejenigen verlieren, die zwar keine Wertefrage beantworten, aber mit nationalistischen Ressentiments versuchen zu punkten. Ich habe weiß nicht, habt ihr von Götz Kubitschek die Rede gehört am 3. Oktober?
Nee.
Also ihr kennt Götz Kubitschek, ne? Diesen Vordenker der neuen Rechten, wie man immer so sagt, ne? Mit seinem Hof und seiner Frau, mit der er sich sieht und so, ne? Naja, wie auch immer. Dieser Götz Kubitschek hat da eine Rede gehalten und hat da dieses Bild bemüht eines Schiffes, das Deutschland heißt und das von Hafen zu Hafen irgendein Teil austauscht und am Ende ist von diesem Schiff Deutschland eigentlich nichts mehr übrig als der Name. Und dann stellt er natürlich an dieses Pegida-Publikum die wenig überraschend beantwortete Frage, ist das noch Deutschland?
Also die Umvolkung oder wie oder was?
Genau, und alle schreien natürlich ist das noch Deutschland, denn Weiterentwicklung ist für ein Volk völlig normal. So, nein, schreien sie natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ein Teil dessen immer noch geschuldet ist der unehrlichen Auseinandersetzung mit der Bedrohung durch den Islamismus, Punkt, und es dadurch den Populisten einfacher gemacht wird, unter Islamismus den Islam insgesamt zu verorten.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Also du redest natürlich ganz klar vom Islamismus jetzt gerade und nicht vom Islam.
In der Tat, das wird dir Hamid Abdel Samad sicherlich bestätigen können, wenn er sieht, wie ich in meinen Artikeln genau dieses Islam ist gleich Islamismus-Ding demontiere.
Gut, okay. Ja, aber das ist ja ganz wichtig, weil das
können ja klar,
viele Leute nicht auseinander.
Nein, das ist total wichtig, aber genau, das ist, sage ich ja immer, nur wichtig finde ich, und das erlebe ich halt anders, dass man ganz oft im eher linken Bereich islamistische und demokratiefeindliche Tendenzen versucht, und auch antisemitische Tendenzen und antidemokratische Tendenzen, versucht zu relativieren mit einem vermeintlichen Verständnis für eine Gesamtkultur. Und damit wiederum paradoxerweise ja den Trotteln da draußen suggeriert, ihr habt schon recht, wenn ihr Islam und Islamismus gleichsetzt, weil sonst würden wir uns ja gegen den Islamismus wenden. Versteht ihr, wie ich meine?
Ja, ich verstehe schon. Also die Frage ist, wie viel muss eine Demokratie aushalten können und wie wehrhaft muss sie für ihre eigenen Werte eintreten?
Genau, und das finde ich, gelingt der BRD nicht. Das Eintreten für die eigenen demokratischen Werte und das offene Benennen, wer Feinde der Demokratie sind. Das gelingt weder nach links, noch nach rechts, noch in Richtung des Islamismus.
Das passt zu dem, was ich über diesen im Übrigen wirklich hervorragenden, großartigen Gratulationsbrief von Frau Merkel gelesen habe, dass das auch schon wieder absolute Scheinheiligkeit sei, weil nach außen würde sie Trump darauf aufmerksam machen, dass man für diese demokratischen Werte einstehen muss und nach innen würde sie alles relativieren und auch gerne mal eine weniger harte Kante zeigen. Aus einem falschen Verständnis heraus.
Ja, ich finde das Problem innerdeutsch in der Debatte ist, dass sich die demokratischen Politiker wechselseitig vorwerfen, eine der drei von mir gerade benannten Gruppen ernster zu nehmen als die andere.
Mhm.
Und das, finde ich, delegitimiert in Wahrnehmung vieler wiederum die gesamte Debatte. Also ich finde diese ganze Debatte, wer ist gefährlicher, Linksextreme, Rechtsextreme oder Islamisten, völlig müßig. Ich will die auch nicht führen, ich führe die auch nicht.
Nee, jeder, der demokratiefeindlich durch Extremismus ist, ist gefährlich. Und da braucht man keine Wertung vornehmen. Also all das, was da die demokratische Grundordnung gefährdet, ist gefährlich. Punkt.
So. Dazu oder eher, links, oder eher von der Demokratie im Kern ausgehen, als von außen von denen, die sie bedrohen. Also im Prinzip.
Verstehe ich nicht.
Umgekehrt. Also erstmal festlegen, sozusagen, was der Kern dessen ist, was absolut um jeden Preis verteidigt werden muss, bevor du sagst, irgendwie welche Gruppe von außen, die da irgendwie dagegen arbeitet, ist gefährlicher.
Ja, genau. Positive Vision, die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes, plus die Menschenrechtscharta meinetwegen.
Genau.
Und gut ist eigentlich am Ende des Tages.
Ja.
Wenn die UN das nur selbst ernst nehmen würde, ne, dann wären wir. Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube, dass die Menschen auch wahrnehmen, dass diejenigen, die wie die UNO angetreten sind mit hohen Idealen, de facto aufgrund machtpolitischer und ökonomischer Einzelinteressen sehr beharrlich darauf scheißen.
Ja, Realpolitik ist halt für eine Institution wie die UNO irgendwie auch kacke, ne?
Nicht nur für die UNO.
Nee, es ist keine, die spannende Frage ist, was ist Realpolitik an der Stelle, ne?
Also,
ist es realpolitisch sinnvoll, Saudi-Arabien zum Vorsitzenden der Menschenrechts... Na, wie heißt das denn? Konvention? Nein, wie heißt das denn, diese Gruppe UN-Menschenrechtsrats zu machen? So.
So, da ist der Blümchentraum, wenn wir das machen, werden sie wissen, wie wichtig Menschenrechte sind und dann werden sie bei sich im Land dann auch wieder deutlich besser berücksichtigen. Nö,
bei mir übrigens gar nicht, ne? Also das glaube ich ja nie.
Ja, aber die Entscheidungsträger.
Ach so meinst du? Ach so, ja gut. Das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube, die Entscheidungsträger sehen, wie viel Geld und wie viel Öl daherkommt und Punkt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass UNO-Diplomaten diese naive Weltsicht noch haben.
Oh, ich glaube schon, dass es da ein, zwei gibt, die das natürlich erstmal wirtschaftliche Interessen, völlig klar, aber die durchaus auch so einen Gedanken dabei haben.
Glaubst du das?
Ja, ich glaube schon, dass es da auch Verbrämte gibt, die dann sagen, naja, dann werden sie es jetzt auch, wenn sie selber verantwortlich sind, werden sie es vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen. Und ne, plus die wirtschaftliche Komponente.
Vor allem vor sich selbst, ne? Also wir sind moralisch einwandfrei.
Genau.
Und wir machen damit auch noch Gewinn, ist doch gut. Ja, ich befürchte leider, dass du recht hast.
Ja, also da habe ich auch viel in meinem Leben gelernt, tatsächlich, wie da auch so eine unter Umständen naive, emotionale Ebene zu Entscheidungen führt. Das, in verschiedenen politischen Kontexten, wie man auch immer Politik dann definiert. Da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen.
Sven, bist du noch bei uns?
Ja. Ich höre euch zu und denke gerade irgendwie bei der Diskussion über Saudi-Arabien, über diese Meldung nach, Fußball-WM 22 an Katar vergeben und sich dann wundern, dass sie irgendwo nirgendwo Alkohol zulassen wollen.
Ja.
Tja.
Das sind auch so, ja, genau.
Mhm.
Ja.
Ist klar.
War das jetzt alles für die Katz heute Abend oder haben wir irgendwie was?
Ich habe noch eine Frage. Was haltet ihr denn von Stimmen? Ich habe ja in meinem einzigen bisher öffentlichen Artikel zu dieser Trump-Wahl diesen Vergleich zu Star Trek gezogen, ne? Dass ich sagte, eine positive Utopie und so. Und dann schrieb mir jemand bei Twitter zurück, Star Trek startet auf einer Welt nach dem Dritten Weltkrieg. Und hier und da habe ich dann halt gehört, naja, vielleicht brauchen wir diesen, nein, vielleicht steuern wir unaufhaltsam, so vielleicht, wir steuern unaufhaltsam auf eine globale Auseinandersetzung zu und vielleicht ist das, von dem zukünftige Historiker sagen, das war der notwendige Turning Point.
Das klingt ein bisschen nach dem, was ich dir heute im Chat geschrieben habe.
Ich weiß, ich wollte das nicht benennen, ehrlich gesagt, weil ich das, du hast mir das privat geschrieben, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht veröffentlichen.
Okay, dann tue ich es dir mit. Ja.
Ich bin da uneins. Also, das ist ein Szenario, was nicht unrealistisch ist. Da bin ich dann aber dann am Ende dann doch wieder so verbrämt zu sagen, vielleicht gelingt es vorher doch noch vor einem großen Knall so eine Wende im Denken und eine Wertschätzung der demokratischen Werte, die wir haben, zumindest vielleicht so für unser Land erstmal, hinzubekommen, weil man darf ja eins nicht, was gerne vergessen wird, außer Acht lassen, also machtlos sein, ist das eine. Jeder kann hier zunächst mal alle vier Jahre in unserem Land, zumindest wenn er den deutschen Pass hat, am demokratischen Prozess teilnehmen. Kann, muss nicht, aber er kann. Und das nächste ist, dass wir, und das realisiere ich immer mehr, wenn man weltweit sich die Debatten anschaut, auch das, worüber in diesem Wahlkampf in den Vereinigten Staaten gesprochen wird, so diese Bigotterie, die da ja jetzt auch herrscht, jetzt wird ja auch oder wurde ja auch im Wahlkampf immer wieder die alten Nacktfotografien der nun anstehenden First Lady nach vorne gezogen, nach dem Motto, das wollt ihr noch nicht wirklich wollen, was ja nun mit einer politischen Debatte auch überhaupt gar nichts zu tun hat, aber so die Bigotterie natürlich dann wieder versucht zu karikieren. Der Gedanke auch dessen, was wir heute Abend machen, in einem Land zu leben, wo wir ohne Furcht vor Repressalien hier sitzen können, über Politik reden können, frei sind in dem, was wir sagen, indem ich mich ganz persönlich, ganz privat bis heute auch sicher fühle in einem Land, wenn man gesehen hat, oder wir haben es dieses Jahr gesehen, wir waren in Rom, wie es aussieht in einer Stadt, in der das Militär für die innere Sicherheit abgestellt ist und man an jeder Ecke Panzer und Soldaten sieht, die auf die innere Sicherheit achten. All das haben wir in unserem Land immer noch nicht. Will ja nicht sagen, dass das alles unkritisch gut ist in Deutschland, aber ich glaube, man vergisst auch ganz gerne mal, die wertzuschätzen, in einem freiheitlich-demokratischen Land zu leben, so wie wir es tun, und dann noch in einem Land, in dem es wirtschaftlich generell nach wie vor gut läuft, in dem es den allermeisten Menschen zumindest so gut geht, dass sie genug zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Ich habe vor wenigen Tagen auch jemanden erlebt, der obdachlos war, in einem Kontext, den ich gar nicht weiter ausführen will, mit dem ich ein längeres Gespräch geführt habe, wo jemand tatsächlich komplett über den Tellerrand gefallen ist. Das stimmt einem dann auch wieder nachdenklich. Aber ich glaube, das wird einfach jetzt inzwischen zu leicht vergessen und zu wenig wertgeschätzt. Und das finde ich immer wieder wichtig, das auch zu transportieren und immer wieder auch Menschen zu sagen, das darf man nicht vergessen. Und jeder hätte gerne mehr Geld. Und jeder würde gerne am besten fünfmal im Jahr in Urlaub fahren und würde vielleicht einen Porsche fahren wollen oder was auch immer. Aber dieses dieses grundsätzliche Gefühl von Freiheit und Sicherheit, was ich nach wie vor in Deutschland habe, gerade in Deutschland, Freiheit auch im Sinne von eben nicht diese Bigotterie der Vereinigten Staaten, da sind wir ja viel freier, was Nacktheit und all diese Dinge angeht in unserem Land. Ich finde das bedauerlich, dass das mitunter schon fast so kurz kommt in all diesen Debatten.
Und haben Menschen dafür ihr Leben aufs Spiel gesetzt und es setzen immer noch Menschen ihr Leben aufs Spiel dafür, dass wir jetzt hier sitzen können und unsere Meinung in die Welt rausposaunen können.
Ja.
Muss man sich vielleicht auch mal klar machen.
Hauptsächlich nicht Deutsche.
Das ist so. Ja. Also ganz interessant fand ich ja, also wenn wir jetzt nochmal gerade tagesaktuell werden, den Anschlag auf das Konsulat in Masar-i-Sharif. Ja, auch wirklich ein heftiges Ereignis. Und die Eingreiftruppe, die dann ausgesandt wurde, um dort nach dem Rechten zu sehen, nach meinen Informationen waren es georgische Soldaten, die allerdings von der Bundeswehr ausgebildet worden sind als Eingreiftruppe. Aber tatsächlich waren es dann auch keine deutschen Soldaten, die in Masar-i-Sharif dann zum Konsulat ausgerückt sind. Also das ist ja auch spannend, also darüber nachzudenken. Ne? Also das sind so Gedanken, die mich immer wieder auch umtreiben.
Ich finde, der Chat hatte gerade zwei sehr spannende Gedanken. Zum einen den Hinweis einer Person von Deeper Side, der schreibt, das ist
glaube ich obwohl, weiß ich gar nicht.
Ich weiß nicht, ist mir auch egal. Das ist eine sehr traurige Ansicht, also die Frage eines Dritten Weltkrieges als Turning Point, denn der Holocaust hätte eigentlich der Turning Point sein müssen. Ja, kann ich eigentlich nur zu 100% unterschreiben, aber ich merke gerade in Deutschland eine zunehmende Relativierung des Holocaust vor dem Hintergrund, dass er zu einem geschichtlichen Ereignis wird und damit
aus in meiner Wahrnehmung
genau den Realitätsbezug verliert. Er wird ein Datum mit Zahlen und Fakten in Geschichtsbüchern für zunehmend viele Deutsche und verliert damit das, was er war. Also insofern stimme ich da Deeper Side zu.
Weil die Generation der Überlebenden uns ja auch verloren geht jetzt.
Ja, und weil wir vieles wissen, meiner Meinung nach, ich habe sehr spät begriffen, was der Holocaust gesellschaftlich bedeutet hat. Mhm. Weil ich sehr stark über meinen Geschichtsunterricht auf Fakten und Daten gepolt war und die völlig oder die post hoc, also von heute nach hinten weg ein Ereignis erklären und beschreiben, aber nicht greifbar machen, was das wirklich, also wie tiefgehend dieser Einschnitt in die Humanität eines jeden einzelnen Menschen war. Mhm. Aber bevor ich jetzt den Gedankengang vergesse und jemand anders schreibt, und der 30-jährige Krieg.
Mhm, habe ich auch gerade dran gedacht.
So, und der 30-jährige Krieg war tatsächlich für mich, war für mich, ich habe ihn ja nicht miterlebt, aber ist für mich, wenn ich darauf schaue, eine genau solche Zeitenwende. Der 30-jährige Krieg hat alles in der damals bekannten Welt, das ist Eurozentrismus gerade, verändert. Alles. Nach dem 30-jährigen Krieg und den vor allem den damit einhergehenden Krankheiten war nichts mehr gesamtgesellschaftlich so, wie es davor war.
Aber Geschichte verläuft ja nun mal immer in Wellenbewegung. Und wir haben jetzt eine Zeit, fürchte ich, hinter uns, wo die europäischen Staaten näher zusammengerückt sind. Und ich fürchte, wir haben jetzt einfach wieder eine Bewegung, die auf das Gegenteil abzieht. Mhm. Und natürlich können wir alle unser Möglichstes tun, um dagegen zu arbeiten. Aber die Frage ist halt wirklich, wie sehr das von Erfolg gekrönt ist. Und wenn man das gesamtgeschichtlich betrachtet, dann fürchte ich einfach, dass es auch für so ein Entgegensteuern schon fast zu spät ist.
Was uns zu der Frage bringt, die schon mehrfach im Chat gestellt wurde, was machen wir denn jetzt?
Nicht aufgeben.
Ja, was ist denn mit einigeln, sich auf sein nächstes Umfeld konzentrieren und auf die Weltpolitik scheißen?
Die Gedanken hatte ich am Mittwochmorgen durchaus kurzfristig mal.
Ja. Den haben ganz viele.
Mhm. Wobei, was heißt Weltpolitik? Ich meine, die Frage ist konkret, was ist mit der Bundestagswahl nächstes Jahr?
Ja, also ich würde jetzt natürlich keinem sagen, er soll nicht wählen gehen. So. Quatsch, natürlich.
Ja, was kann man tun? Genau das, wählen gehen, im Idealfall demokratisch wählen gehen. In heutigen Zeiten ist eine demokratische Wahl wichtiger denn je. Ich halte es auch nach wie vor wichtig, den politischen Diskurs im Alltag immer wieder zu leben, wenn er sich anbietet, und eben auch diesen freiheitlich-demokratischen Gedanken, den viele Leute nicht mehr haben, aufrechtzuerhalten und vielleicht daran zu erinnern. Wir leben auch in einer Zeit, und das erlebe ich ganz, ganz viel, in der ein großes Maß an Unzufriedenheit herrscht, wo Unzufriedenheit nicht angebracht ist. Also in einer Zeit, in der es über Dekaden Wohlstand gab für eine breite Masse, ist der Wunsch nach materiell mehr an so vielen Stellen so stark geworden, dass er auch an ein, zwei Stellen vielleicht auch unrealistisch geworden ist. Und vielleicht so ein gewisses Maß an Bescheidenheit auch mal wieder zu bekommen. Und wie gesagt, mit einem Menschen, der bei den aktuellen Temperaturen ohne jegliche Decke in einer Tiefgarage pennt, das war so ein Ereignis, was ich da hatte, zu sprechen. Das ist so auf allen Ebenen an einem Tag, an dem ich selber mich irgendwie auch geärgert habe und irgendwie unzufrieden war, dass ich im Jobwechsel bin. Das habe ich ja nun schon, glaube ich, öffentlich gemacht und am Januar einen neuen Job haben werde. Und in dem Moment habe ich für mich persönlich einfach nur gedacht, du hast jetzt gerade mal eigentlich gar keinen Grund, unzufrieden zu sein. Natürlich hast du das Recht, unzufrieden zu sein, ne? Aber also da war die Diskrepanz zwischen dem Maß an meiner Unzufriedenheit und dieser Person so groß, die noch nicht mal im Kern wirklich unzufrieden war mit ihrem Leben, sondern in sich das auch noch gestalten wollte. Und das sind dann so Begegnungen, die einen dann doch nochmal, oder die mich zumindest auch nochmal sehr, sehr bewegen. Und wenn sich dann darüber jemand beklagt, dass das jetzt alles gerade scheiße ist in der Welt, wenn man in der Türkei seinen Pauschalurlaub nicht mehr machen kann, weil die das da nicht im Griff kriegen, die Vollidioten. Also da fehlt mir dann auch ein gewisses Maß an Reflexion inzwischen von dem einen oder anderen, was ich dann auch entsprechend so anspreche.
Ich habe eine ganz andere Antwort, aber ich hätte gerne Svens Antwort davor.
Mhm. Ich habe da noch keine Antwort. Also mir macht irgendwie die Entwicklung auch Angst. Die Frage ist tatsächlich, was kann ich in meinem direkten Umfeld tun? Ich werde mit Sicherheit jetzt nicht in die Lokalpolitik gehen. Das ist vielleicht für die Bundestagswahl nächstes Jahr auch ein bisschen spät. Also ich glaube tatsächlich der Ansatz, also es ist halt schwierig, wieder irgendwie, ne, in unserem Umfeld eben genau in dieses in den Twitter-Aktionismus zu verfallen und sich halt nur darüber zu beschweren. Ich meine, gleichzeitig ist das Thema auch wieder persönliches Umfeld. Ich habe relativ wenige Begegnungen, wo mir jemand entgegenkommt und eben im besten AfD-Sinne sozusagen sich darüber beschwert und irgendwie da irgendwie gegen die Oberen wettert, an der Stelle, wo ich dagegen halten könnte. Ne, das ist halt irgendwie dann so ein Problem, wo kommt man da in Berührung, dass man tatsächlich was tun könnte? Man müsste sich aktiv dahin begeben. So, dann kommen wir genau in die Situation, was auch schon im Chat gesagt wurde. Dann ist man halt irgendwie der Nasaloberlehrerhaft irgendwie Wessi, der irgendwie einem Pegida-Anhänger erzählen will, warum er falsch liegt. Das funktioniert halt auch nicht. Ja, insofern bin ich da also im Moment auch eher ratlos. Also ich habe da keine Antwort drauf. Also klar, wenn da jetzt irgendwas hochkommen würde und ich würde sagen, das ist eigentlich komplett daneben, würde ich an der Stelle auch dagegen halten. Aber wie gesagt, es passiert halt nicht. Ja, und sich, wie gesagt, darüber hinauf aufzuraffen, zu sagen, ich will das jetzt aber in dem mir möglichen Maße oder zwei Schritte weiter irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Wie funktioniert das? Weiß ich nicht. Insofern, also glaube ich auch, ja, gehöriger Teil Resignation, Beschäftigung irgendwie mit dem direkten Umfeld und auf das Beste hoffen und relativ genau wissen, dass das nicht reichen wird.
Ja. Ein großer Teil meiner Antwort, also ich habe an vielen Stellen noch keine Antworten, aber ein großer Teil meiner Antwort ist, raus aus den sozialen Netzwerken zu gehen. Das ist eine Entscheidung, die ich im Moment, oder die ich seit Monaten schon mit mir trage und von der ich immer wieder, wenn ich das hinbekomme, merke, dass sie richtig ist. Weil wir in den sozialen Netzwerken, selbst wenn wir wissen, dass wir uns in Filterblasen bewegen, das immer und immer wieder vergessen.
Mhm.
Und glauben, dass das, was wir in unseren sozialen Medien erleben, irgendetwas mit der Realität zu tun hat. Und ich habe vorhin noch mit dem Bulo telefoniert, von dem ich euch übrigens alle ganz lieb grüßen soll. Mhm. Und habe zu ihm gesagt, was ich verstanden habe, als ich 2 Tage ohne Internet durch Kreta gegangen bin, ist, dass die Geschichten und die Menschen nicht im Internet passieren.
Mhm.
Mhm. Passieren außerhalb. Und ich merke für mich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich kann nur sagen, ich merke für mich, dass ich den Blick oder anders, dass meine Wahrnehmungskanäle durch das Internet und vor allem durch die sozialen Medien so verstopft sind, dass ich die Geschichten und die Menschen, die draußen passieren, nicht mehr so wahrnehme, wie man es sollte. Und das ist für mich eine der Konsequenzen, über die ich sehr stark nachdenke, rauszugehen aus diesen Binnendiskursen, in denen man sich bestenfalls am Ende des Tages selbst auf die Schulter klopft, was nichts bringt. Also was ein gutes Gefühl bringt, wenn man das nur deswegen tut, gezielt, finde ich das okay und legitim.
So wie wir es gerade tun.
Aber
ja, genau, heute hier ist, das habe ich auch meiner Frau so gesagt, heute und hier ist 3 Stunden Wunden lecken. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Wir erreichen wahrscheinlich bestenfalls Leute, die anfangen, ihre politische Aktivität zu verändern. Wir erreichen aber nicht eine einzige Person da draußen, die eigentlich Trump gewählt hat oder Kaczynski oder Brexit oder was auch immer.
Ja, das oder beantwortet
die AfD
man
wählen wird.
Oder die AfD wählt oder gewählt hat oder wählen würde.
Das beantwortet meine Frage von vorhin, ob das alles für die Katz war, mit einem klaren Jein.
Es ist für mich schön gewesen, schön, mit euch zu sprechen.
Ja,
es bringt gesamtgesellschaftlich nichts. Und vielleicht, ich habe da mit dem Andreas Fehler lange drüber gesprochen, der vielleicht hier auch mal zuhört, der sagte, weil ich dann sagte, gab es früher mehr politischen Diskurs. Ne? Und er dann sagte, also durch die Schichten hinweg, so, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht schafft. Und dann sagte er, das war früher auch nicht anders. Aber wir hatten auch gar nicht den Anspruch. Vielleicht ist da mehr Wahrheit dran, als mir vor einem halben Jahr klar war. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir uns klar machen müssen, dass der Anspruch, gesamtgesellschaftlich, zumal über Twitter etwas zu verändern, schlicht vollkommen unrealistisch.
Absolut, klar. Also ich habe in den letzten Tagen Twitter auch vor allen Dingen dazu genutzt, mir meinen Frust von der Seele zu retweeten und zu schreiben. Aber ich habe hinterher festgestellt, also ich dachte, es würde mir gut tun, hat es aber nicht. Im Gegenteil. Und deswegen werde ich mich jetzt auch in den nächsten Tagen mal getrost zurückhalten. Also was ich mir vorgenommen habe für die nächste Zeit, wo wir gerade bei Was kann ich tun waren, ist meine Arroganz sein zu lassen. Also nicht mehr zu glauben, dass weil ich hier irgendwelche akademischen Diskussionen führen kann und mich irgendwie drüber aufregen kann, wie primitiv manche Leute sind, dass das irgendwie nicht Arroganz wäre. Also davon muss man weg. Und noch weniger als jetzt schon in Diskussionen irgendwie Leute als Spinner abtun, die irgendwie anderer Meinung sind. Also das ist etwas, da weiß ich auch, dass ich da an mir arbeiten muss. Und das werde ich auch tun.
Jetzt, wo ich das Ganze so ein bisschen reflektiere, überlege ich gerade so, ja, natürlich für uns sind jetzt irgendwie soziale Netzwerke zur Veränderung nicht hilfreich, als Sebastian, du gerade sagtest, irgendwie das reale Leben fällt natürlich außerhalb zu sein. Wobei die Diskussion hatten wir vor vielen Sendungen mal, ne? Irgendwie der Vergleich zwischen Internet und dem realen Leben. Ja, sollte man auch wieder aus anderen Gründen lassen. Aber klar, ich meine, das Reale passiert irgendwo da draußen. Wenn du aber diese Geschichten erzählen willst, hast du natürlich über das Internet sozusagen die Reichweite. Ich glaube, die Gefahr.
Das glaube ich nicht mehr, Sven. Das glaube ich zunehmend nicht mehr. Du hast nicht die Reichweite, wenn du nicht gerade für ein großes Medium arbeitest, über deine Filterblase hinweg. Du hast nur das Gefühl, echte Reichweite zu haben.
Nein, für mich kommt das auf die Geschichte an. Aber das ist auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich glaube, also These, Internet, soziale Medien ermöglicht es halt eben Geschichten und viel weiter zu streuen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, unbestritten, man kriegt jetzt irgendwo mit, wenn tatsächlich in China irgendwo ein Sackreis umfällt, egal ob es einen interessiert oder nicht. So, heißt aber natürlich auch, zurückkommend auf die Aussage, früher waren die politischen Diskurse quer durch die Schichten auch nicht da. Jetzt kriegt aber vielleicht die Schicht, die sich benachteiligt fühlt durch die, ich sage jetzt trotzdem mal, politische Elite, das noch viel stärker mit als in der Vergangenheit, weil es nicht nur vielleicht irgendwie Fernsehen oder irgendwie normale Medien, sondern ich habe es halt über Internet, ich habe es viel leichter irgendwie sozusagen, mir meine eigene Filterblase noch irgendwie zu schaffen, habe dann da wieder meine eigene Echo Chamber. Die Gefahr, dass die Politiker genau deswegen noch viel stärker diese Bevölkerungsgruppen vernachlässigen und die das noch viel stärker mitbekommen. Und diese Gegenbewegung jetzt eigentlich so ein kleiner Weckruf sein sollte, zu sagen, nein, wir wissen genau, was ihr eigentlich nicht für uns tut. Wir kriegen das sehr genau mit. Ja, und deswegen und wir können uns jetzt auch viel besser organisieren als früher. Wir wissen nämlich, dass wir nicht alleine sind. Da sind nämlich auch welche, die jetzt für uns sprechen und wir kriegen das sehr, sehr deutlich mit. Und ihr habt nicht kapiert, dass das, was ihr tut, mit den begrenzten Mitteln, die ihr tut und so, wie ihr uns eben nicht ansprecht, ihr auch das nicht verändern könnt. Ihr hört uns nicht zu, ihr redet nicht mit uns, ihr bleibt in euren eigenen Filterblasen und ihr denkt, wenn ihr entsprechende Pressemitteilungen oder sonst irgendwelche Medienaktionen raushaut, dass das reicht. Tut es halt nicht. So, und da ist eigentlich die Frage. Nicht wie wir, ich glaube, das haben wir ansatzweise schon beantwortet, wie wir damit umgehen, aber ob das nicht eine Frage an die Politik ist, zu sagen, wie muss eigentlich politische Arbeit im 21. Jahrhundert aussehen, damit ich nicht ständig solche Überraschungen erlebe, sondern ich wirklich sicher sein kann, dass ich ja eigentlich für einen Großteil der Bevölkerung sprechen kann.
Ja.
Schönes Schlusswort.
Ja, gut gemacht.
Oh, die. Oh. Das
ist, das Hashtag Friendzone.
Ja, da werdet ihr mich in nächster Zeit, glaube ich, nicht mehr so viel sehen.
Ja, das hast du mir ja schon so oft angekündigt.
Ja, ich weiß.
Ja.
Ist mir bewusst.
Bato, das ist.
Das ist in unserer Familie ein kleiner Running Gag, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, nicht nur in eurer.
Du, der Bartoschek hat sich wieder für 2 Wochen von Twitter verabschiedet. Komisch, ich habe ihn heute schon 10-mal gesehen.
Ich wollte diese Bundeskanzlerschaft nochmal machen. Ich habe so einen starken Markenkern. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Alexa, willst du nicht irgendwie so ein Frauenministerium haben? Hier Familie, Senioren, Gesundheit und Soziales? Oh. Dann können auch alle sagen, es sei Sexismus und trotzdem eine Frau wählen.
Thanks, but no thanks. Du schaffst ja noch nicht mal einen Huxilla-Podcast zu veröffentlichen.
Oh.
Ja, dann wirst du halt, dann schicken wir dich zur EU. Du übernimmst digitale Medien.
Oh, bitte, ja. Ach, Brüssel ist schön.
Ja.
Brüssel ist tatsächlich schön.
Ja.
Aber ich fand das Atomium total enttäuschend.
Ja, ist es auch.
Aber Belgien ist ja auch ein Failed State, wie alle erklärt haben in den letzten Wochen.
Ach so, weil sie gegen das kanadische Freihandelsabkommen waren.
Genau. Und weil der Nachweis der Schlümpfe bis zum heutigen Tag nicht gelungen ist. Das ist wieder so eine Podcast-Folge, die wird nicht besser, wenn sie länger wird.
Nee, war das der Ruf, nach dem Schlusswort? Ach ja.
Ja.
Dennoch eine denkwürdige Sendung, leider.
Ja.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Aber immer gerne.
Für zukünftige Historiker, das ist so, wie euch suggeriert wird, dadurch, dass nur diese Podcast-Sendung übrig geblieben ist. Wir waren schon Leitmedium zu unserer Zeit.
Genau.
Mit
Man
D.
kam an uns nicht vorbei.
Leitmedium,
ja. Mit D und mit T. Das war noch vor der Verschleifung von
als es noch T und D gab, damals.
Ich würde so gerne zukünftige Historiker meinen eigenen Stellenwert vollkommen überschätzen lassen.
Dann musst du agieren wie Trump. Dann
ja, oder ich mache mir eine völlig unrealistische Grabkammer. Ich werde mich da von Rutland nochmal begraben lassen.
An der Stelle. Ja, genau.
In Bosnien. Eine Pyramide.
In Bosnien, genau.
Nee, Slowenien ist doch jetzt in. Ja. Slowenische Pyramiden.
Die ist jetzt in Warschau wahrscheinlich. Die ältesten Pyramiden Europas, wenn nicht sogar. Genau. Europameister und das weltweit ist Polen.
Und um noch die standardmäßige Werbung einzubauen, die wir ja vertragsmäßig machen müssen, ganz viel zu lesen von uns gibt es beim JMB Verlag und demnächst die Hoaxfights 2, die gerade durchlektoriert sind. Und wir haben wahrscheinlich 1000 Fehler noch drin gelassen, aber egal. Und die gehen demnächst in den Druck.
Ebenso definitiv. Wie das wunderbare Buch Gegen die Religion, die erste deutsche Übersetzung eines der Werke von H.P. Lovecraft, die Non-Fiction sind, in Deutschland bislang wenig rezipiert ist, dass Lovecraft, der den Cthulhu-Mythos geschaffen hat, viel mehr Non-Fiction als Fiction-Literatur gemacht hat und ein klitzekleinen Teil dieses Erbes habe ich die Ehre gewesen, als Herausgeber zusammen mit der wunderbaren Stefanie Dreifürst und Fabian Dombrowski auf Deutsch herauszubringen, unter den Übersetzern so unglaublich unübertroffene Personen wie Samael Falkner oder auch eine gewisse Alexa Waschkau.
Genau.
Ja, und der Rudloff schafft es wegen seines kleinen, aktiven Familienlebens noch nicht einmal irgendwelche neuen Podcast-Folgen rauszubringen, geschweige denn Viva Britannia 3, das irgendwie so in der Hälfte des Manuskripts steckt. Aber ja, wir werden sehen.
Aber es gibt
Real Life ist wichtiger.
Aber es gibt ja zwei Viva Britannia Bände, die man auch prima zu Weihnachten verschenken kann.
Ja, genau. Vor allem mittlerweile in einheitlichem Design.
Ja, beim JMB Verlag.
Beim JMB Verlag aus Hannover. Denn der JMB Verlag ist gut.
Er vertreibt gute Bücher, die besten Bücher. Wir haben die besten Bücher. Wir schreiben tolle Bücher. Hillary hat nie ein gutes Buch geschrieben.
She's so corrupt.
Und Trump
Donald Trump hat mehrere Bücher geschrieben.
Stimmt. Alle bei Jens wahrscheinlich.
vielleicht sollten wir deutsche Übersetzungen von Trumps Büchern im JMB-Verlag herausbringen.
Ja, ich sehe schon, wie die Biografie heißt. Make Me Great Again. So.
Ihr da draußen, euch allen eine gute Zeit. Bleibt demokratisch. Und wir hören euch.
Wir hören euch, ihr hört uns.
Ganz so neues Konzept.
Ja, genau. Ihr hört uns und wir lesen euch und hören von euch demnächst wieder hier im Psychotalk.
Macht's gut.
Dem einzigen Podcast, den ihr heute Abend hören konntet.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Tschüss.